Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unstoppable Together, deinem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Ich bin wieder Florian und ich habe heute wieder einen Gast neben mir sitzen, weil er wohnt gar nicht so weit weg, in der Nachbarfirma ein paar Straßen weiter nur. Und er ist heute hier, weil er einer unserer Keynote-Speaker bei der Tools for Agile Teams ist und über ein Thema spricht, was euch da draußen gerade sehr, sehr umtreibt, sonst das Feedback, was ich dazu bekomme. Er spricht und referiert und forscht und berät zum Thema New Leadership. Und das werden wir heute mal ein wenig aufdröseln, warum es denn eigentlich neu sein muss, weil Führung gibt es schon immer und eh und je, solange es Organisationen gibt. Und ich werde ihn auf jeden Fall fragen, was neu daran ist und warum wir es überhaupt neu machen müssen. Und ich werde ihn löchern, wie man denn dazu kommt, dass man das Ganze einführt. Ja, also wir werden auf jeden Fall die Roadmap mal einmal komplett durchgehen und wir werden auf jeden Fall über seinen Vortrag bei der Tools for Agile Teams nochmal sprechen. Aber erstmal, Christian, recht herzlich willkommen.
Danke, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, auf jeden Fall. Stell dich doch mal unseren Zuhörerinnen da draußen einmal vor.
Gerne, gerne. Genau, du hast es ja eben schon gesagt, ich wohne quasi einen weiten Steinwurf von euch entfernt. Ich glaube, Luftlinie ist irgendwie ein Kilometer vielleicht so, gell? Aber ist ja in Wiesbaden an der Stelle keine Entfernung. Ich komme ganz, ganz ursprünglich, fange ich immer eine Vorstellung irgendwie an, aus Erfurt. Ich mag die Stadt, bin da aufgewachsen, 18 Jahre, super schöne Stadt und hatte dann erstmal die Schnauze voll nach dem Abi und bin dann einmal weg. Ganz klassisch noch Bundeswehr, einmal Wehrdienst, gell? Ich glaube, ich war der vorletzte Jahrgang, den ich gemacht habe. Schön mit Auslandseinsatz, allem drum und ran, volle Experience mitgenommen. Und habe dann angefangen zu studieren, Geografie. Und ich wusste schon immer, dass ich niemals als Geograf arbeiten will. Das war mir irgendwie schon vor meinem Studium komplett klar. Und habe irgendwie gesagt, naja, du musst ja potenziell hier was aufbauen. Während des Studiums ist das so eine dumme Entscheidung, gell? Wenn du was studierst, neben du nicht arbeiten willst. Fand retrospektiv, also Begeisterung bis zum Master hochgezogen, dann Heidelberg, Fokus auf Wirtschaftsgeografie und Geopolitik. Und ich fand, Geo war so das schlauste Studium, was ich hätte machen können und was mir heute unglaublich bei meinem Job hilft. Weil in Geografie lernst du, in verschiedenen Perspektiven zu denken. Also ganz grob, so kurze Werbung, Geografie besteht quasi aus drei Sachen. Humangeografie, das ist sowas wie Wirtschaft und Soziologie und Politik. So physische Geografie, da hast du so ganz viel Chemie und Biologie drin. Und Geoinformatik, also ich konnte auch mal programmieren, ist ein bisschen her. Und das hat mir und erlaubt mir heute noch, sehr schnell verschiedene Perspektiven und Denkweisen einfach einzunehmen, weil ich das im Studium gelernt habe, über 5 Jahre. Genau, bin dann nach dem Studium zu Boris Kloger, die ja zu der Zeit viel Scrum gemacht haben, jetzt ein bisschen sich noch weiterentwickelt haben. Cooler Laden auf jeden Fall, hab dort viel gelernt und bin dann an der Stelle weg, hab, nachdem ich weg war, quasi auch David kennengelernt und wir haben dann zusammen Hello Agile gegründet. Das heißt, David 2018 angefangen, ich bin Anfang 2019 rein. 2020 kam der Fabrice dazu und 2021 haben wir es dann formal so richtig gegründet, so als GmbH und KKG und dieses ganze Ding und die ganzen wunderbaren Anwaltsgespräche und damit das alles funktioniert, was so richtig viel Spaß gemacht hat. Genau, und sind jetzt 30 Leute. Ich finde es super spannend, weil es einfach einen extremen Rollenwechsel immer mit sich gebracht hat und konzentriere mich jetzt, beziehungsweise fokussiere mich sehr viel auf das Thema New Leadership, einfach so als Unterpunkt der Business-Agilität, um wirklich zu schauen, okay, oder wie bin ich zum Thema gekommen, weil New Leadership für mich einfach der größte Hebel ist, um was im Unternehmen zu verändern. So, weil Leadership einfach sitzt am längeren Hebel und wenn du diesen Hebel schlau umsetzt, kannst du halt sehr, sehr viel bewirken.
Seid ihr schon 30 Leute in so kurzer Zeit? Ihr seid auch stark gewachsen, gerade im letzten Jahr. Ich glaube, ihr seid von 20 auf 30 in sehr, sehr kurzer Zeit jetzt gesprungen. Was hat sich so von deinem Verständnis der Führung auch in dem Moment verändert? Also, was hast du selbst gelernt, was du vorher so noch nicht kanntest in diesem Zeitraum?
Das Thema von wirklich abgeben, loslassen, delegieren. Im Sinne von, also ich vertraue denen, allen zu 100% safe. Und ich würde auch sagen, ich gebe sehr viele Sachen und Verantwortung auch gerne ab. Ich habe gar kein Problem damit, wenn mal was schief geht oder sowas. Ich habe aber gemerkt, dass ich quasi intuitiv quasi so ein bisschen Sachen an mich genommen habe, einfach weil ich andere auch entlasten wollte, beziehungsweise nicht zu viel aufbürden wollte. Also nicht, weil ich ihnen nichts zugetraut habe, sondern weil, ja, ich es irgendwie machen wollte, um zu unterstützen und so weiter. Und da musste ich an der Stelle auch irgendwie lernen, loszulassen, beziehungsweise bewusster mich zu bremsen, also nicht loszulassen, sondern eher zu bremsen. Und für mich war es, oder ist irgendwie noch ein großes Thema rund um Kommunikation. Ich glaube, ich bin sehr, sehr gut in 1-zu-1-Gesprächen, rein von der Kommunikation her. Ich hatte aber auf jeden Fall Schwächen, was das Thema angeht, sag ich mal, rund um diese regelmäßige kleine Kommunikation und Transparenz sein. Ich habe quasi alles im Kopf und ich habe auch nie irgendwie ein Tool gebraucht, um irgendwie, ich habe zu Hochzeiten 40 Kunden zeitgleich gehabt, das irgendwie alles zu strukturieren. Ich habe das alles im Kopf gehabt, habe irgendwie nie Tools gebraucht und war dann am Anfang so ein bisschen auch in der Erwartungshaltung, naja, das können ja alle so wie ich, und dann festgestellt, dass es nicht so ist und musste quasi lernen an der Stelle, welche Information ist sinnvoll zu geben, um Transparenz zu erzeugen, die andere an der Stelle brauchen. Weil ich bin jemand, wenn ich was nicht weiß, frage ich und hole mir die Information. Habe aber festgestellt, dass einfach nicht jeder so tickt wie ich. Ich meine, das ist jetzt erstmal logisch. Musste ich aber auch nochmal feststellen. Und da sage ich mal, eine optimale Maß an Kommunikation zu arbeiten.
Klingt auf jeden Fall logisch. Jetzt war ich nochmal so ein Gedankensprung. Ja. 10 Jahre in die Zukunft, ihr seid nicht mehr 30, ihr seid 300.
Ja.
Wie sieht dann die Führung aus? Ist es immer noch das Gleiche wie heute? Oder würdest du dann grundlegend etwas verändern?
Die Sache ist, wir werden niemals 300 Leute in einem Unternehmen haben, weil das nicht unser Modell ist. Wir haben sogar das Stockwerkmodell. Das bedeutet, es gibt das House of Hello und die kann theoretisch 30.000 groß sein. So. Und House of Hello ist einfach nur dafür da, ist der Hello to the New, und da sind viele Stockwerke drunter. Und ein Stockwerk ist zum Beispiel sowas wie eine Hello Agile. Und jedes Stockwerk soll nicht größer als 20, 25 Leute haben und eigene Geschäftsführer haben und so weiter, also die auch wirklich formal im Sinne von Gesellschafter drin sind. Das heißt, dieses Phänomen wird es gar nicht geben, dass du 300 Leute so hast, die du führst, sondern, sag ich mal, auf der Hello New-Ebene bist du halt eher, sag ich mal, Sparringspartner dieser verschiedenen Geschäftsführer der Stockwerke. Also das wird sich verändern und natürlich auch meine Rolle in diesem Sinne, die halt irgendwann auch vorsieht, aus Hello Agile dann rauszugehen und, sag ich mal, komplett im Oberen zu sein.
Ja. Das muss ich trotzdem nochmal nachfragen, weil es hat gerade so eine Steilvorlage gegeben. Warum diese Grenze von so ungefähr 25 Menschen pro Organisation? Also ich glaube, ich kenne die Antwort, aber vielleicht für die Leute da draußen einmal. Warum lasst ihr die Einheiten so klein? Warum nicht eine große Company?
Damit wir Startups bleiben. Ich habe mal, ich weiß gar nicht, von wann das Interview war, mit Steve Jobs ein Interview gesehen, wo er meinte, Apple ist das größte Startup der Welt. Und das ist irgendwie ein Satz, der hat sich bei mir so eingebrannt. So, ja, krass, einfach nur stimmt. Und er hat dann auch erklärt, warum das so ist, blablabla. Und das ist das Ziel. Wir wollen Startups bleiben. Und warum wollen wir Startups bleiben? Und Startups hast du schnelle Kommunikationswege, du hast schnelle Entscheidungswege, du hast eine hohe Kreativität, weil du halt nicht alle mitnehmen musst. So, weil du eine kleine, autarke, starke, enge Truppe bist, die einfach viel umsetzen kann. So. Und das ist die Grundidee, warum wir da einfach klein bleiben wollen. Natürlich haben die Stockwerke untereinander Vernetzung, das ist ja sinnvoll. So. Aber an sich bleibt jedes Stockwerk, also jedes einzelne Unternehmen wie eine Hello Agile, soll klein bleiben. So. Und dann eher was ausgelagern. Sagen wir, New Leadership wird wachsen, 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 wachsen. Dann wird es irgendwann eher, sage ich mal, einen Hello Leadership geben. So, Working Title. Ein Hello Leadership geben und aus der Hello Agile ausgelagert werden. Ja.
Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr sinnvoller Ansatz. Ob man jetzt sagt 25 oder ob man sagt so 80.
Ja.
Ist so ein bisschen philosophisch dann auch, wie man es dann gerne schneiden
möchte. Das ist ja die nächste
möchte.
Größe, gell?
Genau. Ja. Das ist dann auch so die Frage, wie groß sollte eine Company oder wie klein sollte eine Company sein, um sie noch sinnvoll steuern zu können und diese Agilität auch im Leben zu erhalten. Und da gibt es einfach so, je nachdem, was man jetzt glaubt, so ab 100 ist so eine Grenze erreicht, wo das nicht mehr, diese Geschwindigkeit auch nachlässt. Ich glaube, das kennt jeder von euch da draußen, die mehr wie 100 Mitarbeitenden sind. Das lässt nach. Da kommen Kommunikationswege rein, da kommen verschiedene Stockwerke, verschiedene Standorte rein, da kommen verschiedene Führungskonzepte plötzlich rein, verschiedene, bei 100 Leuten kann man auch verschiedene Servicebereiche plötzlich haben, die im Alltag gar nichts miteinander zu tun haben. Und dann fängt das Dilemma eigentlich an, dass man so eine Company über einen Kamm schert und eigentlich zwei verschiedene Geschäftsbereiche hat, die Geschwindigkeit aufbauen wollen, beide jeweils, und dann durch dieses Gesamtkonstrukt auch ausgebremst werden hinten raus. Gibt es ein spannendes Buch, das heißt Startup Factory, kommt aus dem asiatischen Raum, die genau das auch gesagt haben, wir sind als Company viel zu groß, wir müssen in kleine Startups denken, in so kleine Pots sozusagen, und jede kleine Pot existiert nur durch einen Geschäftsnutzen. Und die selbst sind wie ein Startup. Die können alles eigenständig entscheiden, müssen aber halt gucken, dass sie im Netzwerk, in dieser Welt da draußen ja auch irgendeinen Sinn haben. Also ohne Geschäftsmodell gibt es keinen Nutzen für dieses Startup. Ja. Und diese Einheiten sind so klein, dass sie sich diese Gedanken halt selbst machen müssen und dadurch halt total agil sind und total auf dem Markt oder auf das, was gerade passiert, dynamisch reagieren können. Was mich auch so ein bisschen zur nächsten Frage oder zu meiner Einstiegsfrage.
Ich hab da gerade noch eine Gedanken, der mir gerade so aufgeploppt ist oder vielleicht auch für alle Zuhörer nochmal interessant mitzunehmen. Das hat für mich ganz viel mit Kultur zu tun. Jedes Startup oder jedes Unternehmen hat eine Kultur. Und in dem Moment, in dem du ein kleines Unternehmen bist und bleibst, ist deine Kultur in der Lage, sich schneller zu wandeln. So, und Kulturwandel ist gut, weil damit kannst du auf Veränderungen von außen reagieren und auch von innen. In dem Moment, in dem du größer bist, ist ein Kulturwandel viel, viel schwerer, so Schnellboot- und Tanker-Analogie. Und wenn du klein bleibst, kannst du deine Kultur immer schneller wandeln und ja, bleibst dadurch agiler, gell?
Ja, bist ja auch flexibler allgemein, wenn du sagst, disruptiert jemand dein Geschäftsmodell, dann willst du ja nicht pleite gehen, dann willst du mit den 25 Leuten im Zweifel ja was anderes machen, was anderem beraten zum Beispiel. Und das kannst du mit so einer kleinen Einheit halt viel schneller transformieren, als wenn du 500 Leute oder 1000 Leute bist. Allein schon von den Köpfen, vom Mindset her, bis da jeder mal so abgeholt ist und jeder sich auch mal bewegt und Lust hat, überhaupt diese Wendung anzustoßen. Da ist schon zu spät, da bist du schon zehnmal disruptiert worden am Markt.
Da ist der Eisberg schon durch.
Genau, da bist du schon pleite, da reicht dein Eigenkapital schon nicht mehr aus. Oder du hast ganz viel Glück und hast vorher ganz viel angesammelt. Was mich auch zu dieser Frage bringt, ist ja einmal Podcast-Gästen stelle, was ist für dich modernes Arbeiten? Trifft das dann auch so diesen Kern, diese Kleinigkeit, diese Geschwindigkeit, dieses Startup-Feeling immer beizubehalten für dich?
Nicht unbedingt das Startup-Feeling von der Geschwindigkeit. Also ich mag das sehr, ist aber für mich nicht per se die Definition von modernen Arbeiten. Ich würde modernes Arbeiten irgendwie so in drei Punkte herunterbrechen oder so einzudampfen. Das eine ist für mich das Thema persönliche Entfaltung. Oder persönliches Wachstum der Mitarbeitenden. Da geht auch Glück und sowas mit rein. Da geht Entwicklung, da geht Wachstum, da geht Wertschätzung mit rein. Also das ist für mich irgendwie das eine Thema. So persönliche Entfaltung. Finde ich sogar fast besser als Wachstum vom Wording her. Dann das zweite große Thema für mich im modernen Arbeiten ist Agilität. Und Agilität ist ja dieses schnell auf Veränderungen reagieren, kundenzentriert oder kundenorientiert zu arbeiten und zu denken, auch die Prozesse dazu zu haben. Und das dritte ist für mich einfach das Thema Technologie. Egal, ob das jetzt, also aus meiner Perspektive über Remote Work sollten wir eigentlich schon drüber sein. Also die Technologien, die dahinter sind, aber auch das ganze Thema KI und so weiter. Das ist für mich einfach ein riesiges Stück von moderner Arbeit. Und das wird unsere Arbeitswelt so extrem prägen, die Technologien, die es gibt. Also die Mischung aus persönlicher Entfaltung, Technologie und Agilität, das ist für mich New Work.
Ich glaube, die Verbindung zwischen diesen drei Elementen ist auch das Entscheidende, wie so eine Organisation dann gut funktionieren kann. Weil die Technik alleine ist jetzt kein Garant für Erfolg. Oder wenn ich jetzt sage, hey, ich möchte hybrid arbeiten, das hat ja was mit der Organisation selbst zu tun. Das heißt, ich brauche die Technik auf der einen Seite. Ich brauche aber auch die Agilität der Leute, dann entsprechend auch mich darauf einzustellen, vielleicht auch mal morgens um 8 ein Meeting zu machen, weil das heißt ja nicht hybrid, der eine sitzt im Homeoffice und der andere der sitzt halt im Büro, sondern es geht ja auch um die Zeitunabhängigkeit. Asynchrones Arbeiten spielt eine sehr, sehr große Rolle dann. Da brauche ich auch wieder die Technik, ich muss dokumentieren etc. Das hat mir persönlich auch zu tun, wie ich arbeiten möchte. Wenn du sagst, du hast alles im Kopf, ist eher schwierig für hybrides Arbeiten.
Ja, ich weiß.
Weil wenn du dann abends arbeitest, wenn die Kids zum Beispiel im Bett sind, ist sehr schwierig, wenn die anderen nicht dokumentieren oder du nicht dokumentierst, dann können die anderen am nächsten Morgen nicht weiterarbeiten. Ja. Und das muss auf jeden Fall immer so ein bisschen im Einklang dann auch sein.
Genau, ja. Bin ich absolut bei dir.
Aber kommen wir mal zu deiner Rolle und zum Thema Leadership. Jetzt hast du gesagt New Leadership. Jetzt kenne ich den Begriff zwar schon, aber auch da wieder ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Was ist denn Leadership und was ist New Leadership? Und warum muss es denn eigentlich neu sein?
Um gleich mal einen Teaser vorwegzunehmen, es ist nicht neu, es gab es schon mal, wir müssen es nur wiederentdecken. So, ganz simpel. Was ist Leadership, was ist Führung? Führung ist für mich quasi Leitung und Entwicklung von Menschen. So, also Leitung im Sinne von in die richtige Richtung, die fürs Unternehmen irgendwie sinnvoll ist, wird ja vorgegeben über Vision, Strategie, KPIs, whatever ihr da habt. Und gleichzeitig, sag ich mal, die Entfaltung des Wachstums des Mitarbeiters irgendwie in diesem Sinne. Das ist für mich per se erstmal Führung. So, da hast du jetzt ganz viel sowas wie Vertrauen, Unsicherheit, Transparenz, was da irgendwie alles mit reinspielt. Und was new daran ist, ist, dass wir genau diese Art der Führung, finde ich, in den letzten 200 Jahren verlernt haben. So, in den letzten 200 Jahren, wenn du jetzt mal zurückgehst und bist dann mal kurze Geschichtsstunde, der Großteil der Industrialisierung und das, was damit einherging, war eine Wertschöpfung durch Maschinen, also durch Fließband in unterschiedlichsten Formaten. So, und das hat sich in der westlichen Welt, in der wir jetzt leben, schon gewandelt. So, deswegen haben wir hier diese Konflikte. Aber wenn du mal überlegst, die ganzen großen Unternehmen, die wir alle heute haben und die Strukturen, die sie mit sich gebracht haben, diese hierarchischen Modelle, die sind alle vor irgendwie, sag ich mal, 200, 100 Jahren entstanden, in dem der ganz große Wertschöpfungsteil der Wirtschaft im produzierenden Gewerbe lag. So, und ich weiß nicht, ob du dich mit Henry Ford so auseinandergesetzt hast, also von seiner Idee von Fließbandarbeit, der das ja irgendwie sehr, sehr gut erstmal eingeführt und auch perfektioniert hat, dann gesagt hat, hey, pass auf, ein einzelner Arbeiter, der am Fließband steht, muss optimalerweise nur einen Handgriff erstmal machen. Jetzt später noch ein bisschen umgewandelt, aber erstmal so, Mitarbeiter muss genau einen Handgriff machen und ganz einfach gesagt, muss ein Mitarbeiter dafür nicht besonders smart sein. Derjenige, der smart sein muss, ist irgendwie der Manager, der irgendwie da oben in so einer Balustrade oder zweiten Ebene steht, diese ganzen Prozesse optimiert, mit der Stoppuhr rumläuft und so weiter. Der muss richtig smart sein und der trifft an der Stelle auch Entscheidungen. Der Mitarbeiter muss eigentlich keine Entscheidungen mehr treffen. Das heißt, dieses Thema persönliche Entfaltung und Wachstum brauche ich nicht, wenn der eh nur einen Handschritt macht. Und eine Richtung muss ich ihnen auch nicht wirklich vorgeben, weil der muss nicht wirklich denken, der muss einen Handgriff machen.
So, agil,
ja?
Ist es auch nicht.
Ja, agil ist schon gar nicht, so, also ein Fließbandarbeit per se. Und das Problem ist, dass Organisation und das Führungsverständnis auf Grundlage dieser Unternehmen und, sag ich mal, dieser hierarchischen Kultur entstanden ist. Und das hatte seinen Zweck. Und das war richtig gut, dass wir das hatten. Das hat uns, glaube ich, zu einem unglaublichen Wachstum geführt. So ökologische Seite mal ganz kurz weggedacht. Aber das hat uns zu einem ökonomischen, unglaublichen Wachstum geführt, und auch zu einem sozialen. Aber die Welt ist nicht mehr so. Die Welt heute wird, zumindest in der westlichen Welt, nicht mehr durch produzierendes Gewerbe bestimmt. Die Welt heute ist das, was wir machen. Dienstleistung, Gewerbe oder IT. Das ist der massive Großteil der Wertschöpfung. Und heute muss ein, sag ich mal, Arbeiter, gerade hier Anführungsstrichchen gemacht, nicht mehr nur einen Handgriff können, sondern der hat hochkomplexe Tätigkeiten. Und die Masse an, sag ich mal, Arbeitern oder Mitarbeitenden ist viel komplexer als das, was eine Führungskraft heutzutage noch begreifen kann. So, und deswegen muss ich eine Führungskraft wieder darauf orientieren, zu sagen, okay, ich muss weiter für die Entwicklung der Menschen sorgen. So Halbwertszeit von Wissen in der IT beträgt 3 Jahre. Und ich muss dafür sorgen, dass diese Menschen, die alle viel mehr wissen als ich in der Summe, in die richtige Richtung laufen, die ich vorgebe. Das heißt, es ist für mich eigentlich eine Rückbesinnung auf der Zeit von vor 300 Jahren, als nämlich der Großteil der Wertschöpfung nicht durch eine Maschine erfolgte, sondern durch menschliche Arbeit. Damals halt noch im Handwerkssinne, gell? Durch Hände. Und heute ist es halt im Kopfsinne, im geistigen Sinne, aber es ist auch menschliche Arbeit, die das heute bringt. Deswegen, das New für mich ist eher eine Rückbesinnung an der Stelle auf, sag ich mal, altes Leadership, wie wir es vorher gehabt haben. So, und dem werden die Organisationsstrukturen folgen müssen.
Da gebe ich gleich mal drauf ein, was das alles bedeutet. Ich will vielleicht noch mal ein bisschen ergänzen. Also, ich sehe das sehr, sehr ähnlich von den Aspekten her. Und ich glaube auch, was auch Organisationen nicht verstehen, ist, dass die Welt anders tickt, als sie das früher getan hat.
Ja.
Das war halt vor 100 Jahren, wenn ich mich jetzt da hingesetzt habe und ich war intelligenter Ingenieur und ich habe jetzt ein Radio gebaut, einen Kühlschrank.
Genau.
Es gab halt gar keinen gesättigten Markt und es gab eine Geschwindigkeit, die sehr einfach, jetzt rückblickend immer einfach natürlich zu sagen, aber die sehr einfach verständlich war. Es gab halt allein diese Geschwindigkeit, ich kann heute was in China bestellen und morgen habe ich es in der Hand. Das ging vor 100 Jahren gar nicht. Das hat viel, viel länger gedauert, wenn es überhaupt möglich war, das einfach so zu ordern. Und das heißt, mein Absatzspektrum, der war viel geringer. Das Marketing war ganz anders. Die Produkte selbst waren überhaupt gar nicht komplex. Wenn was kaputt gegangen ist, dann hatte ich halt eine Werkstatt, dann wurde es einfach repariert und alles ist gut. Heutzutage, im Zweifel, bestehen die Teile aus 20, 30 verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Lieferketten, unterschiedlichen Herausforderungen. Das heißt, ich habe da Länderabhängigkeiten, ich habe Marktabhängigkeiten und so ein Kühlschrank ist heutzutage halt auch kein leichtes Produkt mehr. Der muss dann smart sein, der muss das machen und dann agiere ich noch mit so vielen Wettbewerbern, die im Zweifel so viel schneller produzieren wie ich. Es war früher auch komplett egal, es gab halt keinen gesättigten Markt, ob ich jetzt schneller war oder langsamer war, war eigentlich nur sozusagen, wie groß ich werden konnte. Wenn der Wettbewerber halt doppelt so schnell war, habe ich halt nur die Hälfte der Kühlschränke verkauft, aber verkauft habe ich wahrscheinlich trotzdem welche, wenn ich jetzt nicht irgendwie ein ganz schlechtes Produkt gebaut habe. Es hat natürlich dann irgendwann so vor 50 Jahren bei Kühlschränken und etc. auch mal eine Sättigung eingesetzt. Dann sind die dann auch alle teilweise dann wieder pleite gegangen, die schlechter waren, keine Frage. Aber es war zumindest aus der Manager-Sicht auch relativ leicht, Entscheidungen zu treffen. Auch das wieder rückblickend natürlich super einfach zu sagen.
Ja,
damals wahrscheinlich nicht.
Früher war alles besser und einfacher, gell?
Damals natürlich nicht, weil die hatten diese Perspektive von heute nicht. Aber Entscheidungen hatten damals nicht so eine extreme Kettenreaktion, wie die heute haben. Ich kann heute viele meiner Entscheidungen, oder früher konnte ich viele mehr Entscheidungen auch in der Hand haben, weil ich viele Dinge mehr selbst machen konnte. Heute habe ich eine Abhängigkeit von 100, 500, 1000 verschiedenen einzelnen Punkten in meiner Entscheidung hinten dran, die ich gar nicht beeinflussen kann. Das heißt, es kommt viel mehr Komplexität auf mich zu in dem Produkt, was ich baue oder ob ich, wenn ich Wissensarbeiter oder Wissensarbeiterin bin, ja genauso. Ich kann nicht garantieren, dass wenn ich ein Produkt in Kenia bestelle, dass da auch morgen die gleiche politische Tendenz ist wie heute, dass die Firma da morgen noch existiert, dass nicht plötzlich ein Waldbrand ausbricht, weil die Welt gerade so dasteht, wie sie dasteht aus ökologischer Sicht und da plötzlich irgendeine Lieferkette nicht mehr eingehalten werden kann, weil die Zugstrecke blockiert wird oder wie viele Häfen sind in letzter Zeit blockiert gewesen, wo Lieferketten teilweise nicht 1 oder 2 Wochen blockiert waren, sondern plötzlich 3 Monate, 4 Monate, 6 Monate blockiert waren und das so Auswirkungen auf die Organisationen haben, dass die das in diesem tayloristischen Ansatz, den sie da verfolgen, nicht in ihre Prozesse reinkriegen, weil sie nicht agil sind, nicht darauf reagieren können. Was passiert denn, wenn ich jetzt ein Teilprodukt plötzlich 6 Monate nicht geliefert bekomme? Da haben die massive Probleme mit, weil die das nicht beantworten können und auch die Mitarbeitenden können in dem Moment gar nicht darauf reagieren. Die haben kein so richtigen Plan B in der Schublade, was jetzt passiert mit dem Band, was man sonst so tun könnte etc. Und auch die Mitarbeitenden sind gar nicht flexibel darauf. Spannendes Beispiel so vom BMW zum Beispiel, der Dreier BMW, der Kombi zum Beispiel, ja. Den gab es ja früher nicht. Und der ist entstanden, weil ein Mitarbeiter mit seiner Familie in den Urlaub fahren wollte und der hatte einen Dreier BMW, also ja. So einen Kompaktwagen. Und hat gesagt, der ist zu klein für meine Familie. Und dann hat er sich daheim in seiner Garage hingesetzt, hat das Ding auseinandergeschraubt und hat dann das Teil vergrößert, Blech reingemacht und wieder zusammengeschweißt und ist damit dann in den Urlaub gefahren. Für ihn war das okay, Problem gelöst, alles gut. Und
TÜV hat sich gefreut.
War damals noch nicht so. Und kam dann halt wieder in die BMW-Werke zurück. Und dann haben alle gesagt, was hast du da gebaut? Und dann, ja, ich komme mit meiner Familie in Urlaub fahren. Und dann, ah, cool. Und dann ist sozusagen aus diesem Bandmitarbeiter ist dieser Kombi entstanden, weil der dann halt plötzlich der Produktionsleiter war für dieses neue Auto. Weil diese Energie, die er hatte, diese Idee, sozusagen relativ agil dann mit in die Organisation reingetragen wurde. Und sowas ist ja bei vielen Produktionsunternehmen voll utopisch, dass man da als Mitarbeiter so eine Produktidee irgendwie oder sagt, hey, könnt mal die Maschine austauschen oder so. Da ist ja immer so, das ist nicht deine Gehaltsklasse, das ist nicht deine Entscheidungsgewalt etc. Und das blockiert ja extrem viel Veränderung, viel Innovation auch an so einer Stelle.
Ja, finde ich absolut. Spannende Geschichte, kannte ich noch nicht. Erinnert mich aber dran, ich habe neulich die Geschichte von Bugatti gelesen und der hat quasi auch sein erstes Auto in der Garage gebaut, während er noch woanders geschafft hat. Aber nochmal auf dein Thema zurückzukommen, dass, sag ich mal, Unternehmen viel mehr, sag ich mal, dezentralisiert sind, dass du dadurch die Wertschöpfungsströme hast, die Lieferketten und so weiter. Ich finde das einfach nur ein unternehmerisches Risiko, was die Unternehmen bewusst eingegangen sind. Also ganz simpel ist es ein Trade-off. Geringere Kosten, höheres Risiko für eine Anfälligkeit. Du kannst auch alles in Deutschland produzieren. Du kannst alles, was weiß ich, in Schwäbisch Hall in irgendeinem Dorf produzieren. Alle deine Komponenten kannst du tun. Hindert dich keiner dran. Kostet halt einfach nur mehr. Also es ist, finde ich, eine unternehmerische Entscheidung. Und die Unternehmer, die Entscheidung gefällt, okay, wir wollen Kosten reduzieren, haben dafür ausgelagert, was weiß ich, nach Indien in der IT oder in die Produktion nach Bangladesch oder sonst was oder auch nach Portugal. Dadurch hast du die Anfälligkeiten, die wir alle gemerkt haben, spätestens seit Corona, gell, was das Ganze bewirkt. Und im Endeffekt ist das eine unternehmerische Entscheidung. Und damit gehen die Unternehmen natürlich auch hin und sagen, okay, durch diese starke Dezentralisierung wissen Mitarbeiter gar nicht mehr, was überall passiert. Und dadurch kommen vielleicht auch weniger kreative Ideen erstmal raus.
Ja, so. Klar. Sehe das Gesamtprodukt. Ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt diese Schraube da
genau, und ich würde auch ein bisschen unterscheiden, was das Thema Leadership angeht, zwischen, sage ich mal, dieser fachlich-strategischen Führung, also im Sinne unternehmerische Entscheidung treffen, wo geht das Unternehmen hin, was ist inhaltlich die Strategie und zwischen dem Thema, sage ich mal, Menschenführung, also diese Strategie zu kommunizieren, zu den Menschen zu bringen und so weiter. Also das würde ich mal so ein bisschen voneinander trennen, weil das, ja, Strategie ist Richtung geben, aber die Strategie zu kommunizieren, finde ich nochmal was anderes. Und ich will nicht zum Unternehmen gehen und sagen, hey, pass auf, deine Strategie ist nicht gut. Deine Strategie ist nicht gut, weil das kann ich nicht beurteilen, so, gell? Da bin ich kein Fachexperte für in diesem Sinne. Aber was ich sagen kann, ist, pass auf, so wie du deine Strategie kommunizierst an die Mitarbeiter und wie du dafür sorgst, dass die Mitarbeiter sich mit deinem Leitbild identifizieren, da hast du noch Bedarf da.
Ja, genau. Also, das können wir Berater so oder so nie. Also, wenn das mal einer tun sollte da draußen, einer kommt auf euch zu und legt euch direkt in der ersten Stunde so einen Plan hin, wie ihr die Organisation auf links drehen könnt, schmeißt ihn gerade wieder raus, das ist per se komplett falsch. Das kann er oder sie gar nicht beurteilen in dem Moment. Ja. Das Kernbusiness kennt ihr erstmal. Ja. Wir Berater sind nur dazu da, zu unterstützen in der Organisationsentwicklung, im Thema Leadership, in der Umsetzung, in der Kommunikation. Das aber auch erst, wenn wir ganz, ganz viele Fragen gestellt haben und definitiv nicht mit einem Best-Practice-Konzept in der ersten Stunde.
Das ist auch immer, die ersten Gespräche sind bei mir nur ganz viele Fragen. Ich sage auch immer, ich kriege ja häufig die Frage oder häufig ab und zu die Frage, so, können wir das auch ohne euch? Ja, natürlich. Ich sage immer, ein Berater ist wie ein Katalysator. Du kannst alles ohne einen Berater. So, was weiß ich, wenn mein Auto kaputt ist, ich kann mein Auto komplett reparieren. Kann ich alles machen. Ich brauche eventuell eine Ausbildung, muss mir 2000 YouTube-Videos anschauen, um das Ganze hinzukriegen, aber ich kann es alleine. Oder ich schaffe es in die Werkstatt und lass es machen. Und deswegen sage ich, ein Berater ist so wie ein Automechaniker. Wir sind ein Katalysator, um Probleme einfach schneller zu lösen. So heißt aber nicht, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben.
Ja, oder das Auto komplett neu entwickeln können oder sonst irgendetwas.
Ja, genau.
Ja, lass uns mal zu dem Punkt zurückkommen. Ja. Wir springen mal in die Zeit zurück von vor über 200 Jahren. Mhm. Was war damals konkret anders in den Organisationen, was ich jetzt wieder rausziehen muss? Also lass uns diese Punkte nochmal einzeln aufdröseln. Ja. Was in diesen Organisationen damals so wichtig war, was wir uns heute wieder zurückholen sollen?
Ich würde es auf drei Sachen unterbrechen. Du hast einerseits, beziehungsweise du hast kurz zwei Fragen gestellt. Was war anders und was wollen wir uns heute wieder zurückholen? Ich finde, nicht alles, was anders war, müssen wir uns heute wieder zurückholen. Wenn ich jetzt mal so Richtung Sozialisation denke, war das vor 200 Jahren viel patriarchalischer und militaristischer als heute. Ich finde, das müssen wir uns nicht in diesem Maße wieder zurückholen, aus meiner Perspektive. Gell? Was ich allerdings finde, was wir uns wieder zurückholen können, ist die Nähe an Interaktion und die Häufigkeit an Interaktion. Damit geht einfach Vertrauen einher. Und die kurzen Kommunikationswege. So. Du warst halt an einem Ort. Es gab dadurch eine kurze Kommunikation und es gab, sag ich mal, noch keine Technik, die irgendwie, sag ich mal, Informationen irgendwie dezentral gemacht hat, irgendwo abgelegt hat, wo du sie später findest oder nicht findest. Also, sag ich mal, diese Nähe würde ich gerne wieder zurückholen. Die Nähe der Kommunikation vor allem. So. Aber es gibt viele Sachen, und da bin ich ganz ehrlich, da bin ich froh, dass wir die nicht mehr haben. Dass, sag ich mal, der Umgang mit Mitarbeitenden, also heute hast du Betriebsräte und deutlich andere Arbeitsrechte als vor 200 Jahren, da bin ich sehr, sehr froh, dass wir die haben und die will ich auch nicht irgendwie wieder weggeben. Also ich finde, nicht alles war damals besser. So, ich finde, wir haben uns, um ehrlich zu sein, schon ziemlich gut entwickelt von vor 200 Jahren. Das muss man auch einfach mal so sehen.
Definitiv, ja. Also das hat sich die Welt sehr, sehr stark gewandelt. Jetzt hast du gesagt, die Kommunikationswege, kurze Kommunikationswege, das klang jetzt so wie eher alle in einem Büro auch sitzen können und weniger Hybrid Work oder weniger verteilt auf der Welt sitzen? Oder heißt das für dich auch, nee, eigentlich kann Technik ja auch diese Nähe dann auch wieder herstellen? Also kann eine Company rein remote funktionieren?
Aus meiner Perspektive ja. Es kommt halt sehr darauf an, wie du diese Tools nutzt und was, sag ich mal, das Selbstverständnis ist. Ich gebe ja regelmäßig Leadership-Trainings und gebe auch viele Beispiele aus unserer eigenen Company, einfach weil ich da sehr, sehr sprachfähig bin an der Stelle. Und für uns ist es zum Beispiel ganz normal, einfach mal jemand anzuhuddeln. Also, wie heißt das in Teams? Ich weiß gar nicht. Einfach anrufen, gell?
Wir nutzen kein Teams, deswegen.
Okay, ich weiß, okay. Also, wir haben Slack und da huddelst du ja einfach an, gell? Das heißt, man drückt auf den Button und kommt direkt bei der anderen Person raus. Und das ist bei uns gang und gäbe, dass man einfach mal eine Person, also ich gucke vorher in den Kalender, ob die gerade einen Termin hat, aber einfach mal anhuddelt an der Stelle und dadurch, sage ich mal, diesen Cafeteria-Effekt schafft. Auch einfach mal so aus Lust und Laune, wenn ich gerade irgendwie am Arbeiten bin und ich sehe ja was, was ich, hey, die Hanna oder sowas hat gerade einen Termin. Okay, ich weiß, dass die gerade an Arbeit, ich huddel sie einfach mal an, dann ein kurzer Chat an der Stelle, so. Das ist, sage ich mal, gang und gäbe. Ich weiß aber, dass viele Organisationen das niemals machen würden. So, oder sowas wie diese Ketten-E-Mails mit CC und Cover My Ass Rate und ich nehme jeden mit rein. Wir schreiben nur mit Kunden-E-Mails. Intern schreibe ich niemals eine E-Mail. Das geht alles über Slack. Und das ist eine ganz andere Kommunikation. Und das schafft Nähe. So fairerweise, wir mussten das mit Remote auch erst gut lernen. Also wir hatten am Anfang die Devise, wir wollen quasi nur eine Vor-Ort-Company sein. So, die Devise hatten wir, bis wir so 15 Leute waren und festgestellt haben, Mist, es wohnen vielleicht genug smarte Leute in der Gegend, aber die haben wir noch nicht gefunden. Das heißt, der Pool wurde, sag ich mal, so ein bisschen kleiner. Und haben dann gesagt, okay, New Work gehört remote dazu und wir müssen dieses Ding jetzt einfach mal so ein bisschen knacken. Und haben für uns auch wirklich geschaut, okay, wie können wir das knacken? Und da gehört ganz viel Technik erstmal dazu, dass man die Person zu Hause gut versteht und dass die einen gut sieht und umgedreht. Ich verstehe bis heute nicht, wie Menschen mit nur einem Bildschirm arbeiten können. Aus meiner Perspektive sehe ich ja gar keine Mimik und Gestik. Wie soll das funktionieren so? Also, ich finde, es gehört heute dazu. Und aus meiner Perspektive funktioniert es auch ganz gut, wenn du halt das richtige Mindset dafür hast, beziehungsweise offen bist, dieses Mindset zu lernen und die regelmäßigen Kommunikationen, die du hast, quasi ins Digitale einfach bewusst überträgst.
Ja, ihr habt ja bei euch auch nur den Office Monday, glaube ich, wo ihr alle mal dann da seid. Ich weiß, ich habe neulich mit dem David von euch telefoniert. Ja. Da war es irgendwie freitags 10 oder 11 Uhr und da hat es an der Tür geklingelt. Er meinte, sorry, ich muss mal aufstehen. Ich bin der Einzige hier gerade im Büro. Und daran merkt man ja auch schon, dass ihr dann auch sehr verteilt sitzt. Und
ja, oder beim Kunden sind. Also es ist vor allem Kunden. Also 85% von uns kommen aus der Region hier. Also sag ich mal so Wiesbaden, Darmstadt, Mainz, Frankfurt. Aber wir sind halt beim Kunden. Das heißt, Montag ist kundenfrei. Das heißt nicht, dass du jetzt unbedingt im Office sein musst. Also das haben wir wieder abgeschafft, weil wir festgestellt haben, dass es für einige zu stressig ist, Montag im Office zu sein. Wenn sie dann noch 2-3 Tage beim Kunden sind, dann nervt das so ein bisschen. Dann sieht man zu Hause gar niemanden mehr. Deswegen haben wir Montag nicht mehr mit, sage ich mal, physischer Anwesenheit. Trotzdem sind wir Montag die meisten da. Montags wird gekocht und so weiter. Aber Montag ist kundenfrei.
Okay. Und jetzt zum Thema Leadership. Jetzt hast du ja, wir ziehen uns die wichtigsten Sachen raus in der heutigen Organisation. Jetzt lass uns mal so ein Fallbeispiel einfach nehmen. Wir sind so ein klassischer Mittelständler in Deutschland, sagen wir mal irgendwie so zwischen 2.000 und 3.000 Mitarbeitenden. Wir haben eine Mischung aus Services, die wir anbieten. Vielleicht haben wir auch irgendwie Produkte, wir haben so einen Mischmaschwarenladen. Wir sind auch nur eine Company, wir sind keine kleinen, aufgeteilten Companies. Wie sollte in so einer Organisation, in dieser Größe, mit dieser Vielfalt, sagen wir mal, wir sitzen jetzt auch vielleicht in 3, 4 Standorten in Deutschland, sind noch nicht so internationalisiert, wir sprechen eine Sprache, machen es ein bisschen einfacher. Aber wir haben diese verschiedenen Servicebereiche. Wir bieten Kundensupport dadurch an. Ne? Wir sind produzieren, wir haben Produkte, wir haben Einkauf, wir haben Legal. Es gibt vielleicht einen Betriebsrat etc. Und wie sieht jetzt Leadership nach deiner Definition in so einer Organisation im besten Falle aus?
Im besten Falle? Es kommt sau auf die Kultur an. Also erstmal 3000 Leute ohne Englisch, spannend. Genau. Ich finde, es kommt sehr auf die Kultur an und sehr auf die Generation. Also ich merke, wir kommen größtenteils, also unser Fokus sind ja Mittelständler, aber ich definiere Mittelstand auch bis 5000 Leute, so diese ganzen Hidden Champions. Wir kommen größtenteils rein, wenn ein Generationswechsel erfolgt. Mhm. Das heißt, wir kommen in der Regel nicht rein, wenn, sage ich mal, so der Patriarchat oder sowas, der das jetzt die letzten 30, 40 Jahre geführt hat, der holt uns in der Regel nicht, sondern wir kommen von der nächsten Generation, kommen wir rein. Und die wollen in der Regel ja was wandeln. So, weil die wollen Leadership mehr delegieren, die wollen mehr abgeben, die wollen nicht mehr so viel micromanagen und die wissen auch, dass sie das gar nicht mehr können, so um die besten Entscheidungen zu treffen. Und wie Leadership für mich aussieht, am besten Fall kann, sage ich mal, ich mache mal Geschäftsführung als oberste Leadership-Person, 50% der Zeit aus dem Fenster schauen. Wenn du das geschafft hast, hast du für mich das Leadership-Game geknackt. So, weil wie entsteht Kreativität? Ganz viel durch, sag ich mal, aus dem Fenster schauen, beziehungsweise Langeweile, die du mit irgendwas füllst und dadurch kreativ wirst, wo du einfach mal spielen kannst, ganz simpel gesagt. Und das ist das Ziel, aus meiner Perspektive. Und wie kriegst du es hin? Ganz klare Richtung. Ich finde auch ganz klare Entscheidungen. Ich erlebe häufig, oder ja doch, ich würde schon sagen häufig, bei genau diesen Mittelständlern, wo die nächste Generation übernimmt, dass die ganz viele Freiheiten geben wollen. Die delegieren ziemlich gut, da sind sie gut drin. Die geben auch gut Richtung vor, die hören auch den Leuten gut zu, die arbeiten in die Kultur, alles haken dran. Bei denen erkenne ich aus Erfahrung heraus die meiste Schwäche, dass die keine Entscheidungen mehr treffen, sondern sagen, ja, ich delegiere ganz viel, entscheidet ihr mal, aber gewisse Sachen musst du als, sag ich mal, Chef, einfach entscheiden, weil das in deine Rolle reinfällt. Nicht, weil du Chef bist, sondern weil das deine Rolle als Geschäftsführer ist.
Warum ist das so? Also warum sind Organisationen nicht so entscheidungsfreudig oder warum ist auch teilweise unklar, wer zu entscheiden hat?
Aus meiner Perspektive, weil die Geschäftsführung delegieren möchte und Freiraum nicht beschränken oder einschneiden möchte und nicht immer erkennt, wann der richtige Moment ist, wann sie entscheiden muss. Und der zweite Grund ist für mich keine klare Rollenklärung. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt hingehe und sagen wir, ein Führungsteam hat vielleicht 100 Aufgaben in der Organisation oder Verantwortlichkeiten, wie auch immer du das Ding jetzt nennen willst. Und ich schreibe diese 100 Aufgaben auf Zettel, auf 100 verschiedene Zettel und sage, okay, jeder von euch zieht sich jetzt die Sachen, die genau bei ihm oder ihr liegen. Ich wette mit dir, 30 Zettel werden gezogen, 70 bleiben liegen, beziehungsweise von diesen 70 landen vielleicht nochmal 30 zwischen 2 Personen, die sich das teilen und 40 bleiben einfach liegen. So, weil keiner genau weiß, wer sich darum zu kümmern hat. Und das ist ein riesiges Problem. Und das sind genau diese Themen, die dann offen bleiben, wo der Geschäftsführer sagt, ja, ich will, dass ihr das entscheidet. Aber, sag ich mal, die nächste Führungsebene hat gefühlt für sich noch nicht das Mandat zu entscheiden. Und das Wissen will, dass die Geschäftsführung das entscheidet. Das ist Rollenklärung einfach nur.
Warum bleiben so viele Zettel auch wirklich übrig? Also, das muss ja, also das ist ja fast die Hälfte aller Entscheidungen, die zu treffen sind. Müsste so eine Organisation nicht am Rande der Krise dann auch stehen?
Es funktioniert. Aus meiner Perspektive werden damit immer noch mehr Entscheidungen getroffen als im klassischen Konzern und vor allem schneller. Und dadurch hast du in der Summe mehr Entscheidungen. Warum so ist, weil ich finde, dass die Organisation in einem Wandel ist. Also in diesen Situationen, wenn, sage ich mal, die nächste Generation übernimmt, passiert ja ein Wandel. Und in diesem Wandel werden, sage ich mal, die Karten neu gemischt. Das heißt, es ist nicht mehr, ja, der, sage ich mal, alte Herr hat vorher die Aufgaben gehabt, hat die jetzt aber damit erstmal abgegeben. Die liegen im Raum, der neue Herr, sag ich mal, hat sie noch nicht wieder aufgenommen, gell? Die liegen rum und gleichzeitig hast du ja auch neue Themen, die reinkommen, weil eine neue Führung bringt vielleicht einen vollen Fokus auf KI rein. So, damit entstehen mit einmal ganz, ganz, ganz viele neue Aufgaben, die da liegen.
Ist das auch so eine Thematik, so von der Verständnis, wie ich Entscheidungen treffe? Also ich weiß, super viele Organisationen, wenn ich da reinkomme, die haben gar keine Entscheidungsmatrix, die haben überhaupt gar nicht mal aufgeschrieben, wie sie Entscheidungen auch treffen, wie sie zu Entscheidungen kommen. Das ist sowas Elementares. Ja. Gerade wenn sie eigentlich sozusagen wie die Hühner im Kreis laufen, was dann eigentlich passiert? Diesen Notfallplan ist in gar keiner Schublade vorhanden. Und was ich häufig merke, ist so, dass so Firewall-Prinzip gearbeitet wird. Wir verbieten erstmal alles und wir gucken mal, was wir dann erlauben, welches Recht wir sozusagen verteilen. Und es führt immer dazu, dass man mag aus Goodwill sein, dass man zu dem Zeitpunkt vielleicht auch die Realität trifft, aber eine Sekunde nach dem Aufschreiben ist die Realität eh schon wieder anders und umso länger die Zeit fortschreitet, umso weiter weg ist man von diesem Plan, diese Firewall-Regel, die man sich sozusagen mal definiert hat. Und es gibt ja mittlerweile ganz, ganz viele Ansätze, eher auch andersherum zu gehen, eher wieder alles zu erlauben. Gibt es ja diesen Spruch aus der kollegialen Führung unter anderem auch, lieber um Verzeihung bitten, als um Erlaubnis zu fragen. Und da ist was Wahres auch dran. Natürlich immer auch, kann auch negativ natürlich auch passieren dann am Ende. Aber es geht so ein bisschen darum, wenn ich merke, hey, da muss eine Entscheidung getroffen werden und ich merke, wir haben so eine Entscheidungsdiversität in der Organisation, keiner will entscheiden, dann nehme ich mir diesen Hut, nehme ich jetzt diesen 41. oder 40. Zettel und sage, ich werde das jetzt entscheiden. Und ich werde mir auch natürlich Gedanken machen, wie ich zu dieser Entscheidung komme. Vielleicht muss ich auch eine Gruppe gründen, vielleicht muss ich ein kleines Gremium gründen. Weil ich muss ich verschiedene Optionen aufschreiben. Ich führe das auf jeden Fall sauber herbei, diese Entscheidung. Ja. Ich mache jetzt nicht so Bauchgefühl und dann entscheide ich das jetzt einfach mal, weil ich habe mir jetzt den Zettel genommen, also darf ich jetzt. Sondern ich mache das schon sehr sinnvoll natürlich. Dass das viele Organisationen sich gar nicht trauen, zu sagen, ich nehme diese Entscheidungsgewalt und wenn es jetzt schief geht, dann sage ich halt, hey, sorry, wir haben gelernt, wir reden jetzt drüber, nächstes Mal machen wir es anders, jetzt ist das Kind im Brunnen gefallen, jetzt können wir darüber sprechen, wie wir es anders machen. Und das ist etwas, was viele Organisationen so aus Angst, aus Ungewissheit, vielleicht auch falsches Führungsverständnis. Vielleicht hat der Patriarch auch vorher sehr streng geherrscht vielleicht. Aber es gibt verschiedene Gründe, warum sowas dann nicht gemacht wird. Ist das auch so ein Thema, wo du sagst, hey, da könnten Organisationen auch einfach mal ein bisschen mutiger sein, das einfach mal ausprobieren? Gibt es so kleine Hacks, Tricks, wo man sagt, so, damit kann ich schon mal versuchen, was zu ändern?
Ich persönlich gehe ungern hin und sage zu einer Organisation, sei mal mutiger, weil es funktioniert nicht. So, also ja, es funktioniert bei 1-2% der Menschen. Die sind das mutiger und nehmen sich den Ball. So, aber die anderen 98 nicht. Ich gehe eher hin und sage, okay, was brauchen da Menschen, damit sie mutiger sind? Und liebe Führungskräfte, überleg doch mal bitte das. Und dann bist du halt ganz schnell beim Thema psychologischer Sicherheit. So, ich weiß nicht, kennst du die Google-Aristoteles-Studie?
Ja.
Punkt 1 für High-Performance-Team, psychologische Sicherheit. Und weil das erlaubt Mut, das Entscheidungsmut, das erlaubt Entscheidungsfreude, das erlaubt Fehler zu machen. Und ich gehe eher darüber hin und schaue, okay, was können wir tun, damit eure Mitarbeiter per se mutiger sind? Psychologische Sicherheit, Vorbild, gewisse Prozesse dahinter, sag ich mal, diese Entscheidungsprozesse, die du angesprochen hast oder Entscheidungsmethoden. Weiß ich, Delegation Poker kennst du wahrscheinlich auch so als eine der, sag ich mal, typischen, wobei ich die gerne immer etwas abgewandelt mache, weil die 7 Stufen sind mir viel zu komplex, aber okay, das ist eher mein Ansatz. Und was ich auch gerne mache, sind wirklich Entscheidungsworkshops. Die finden, sag ich mal, statt zwischen der obersten Führungsebene und der quasi C1, also ein Level drunter. Und dann einfach mal zu sagen, okay, wie werdet ihr in Zukunft Entscheidungen treffen? Einfach nur, wie trefft ihr in Zukunft Entscheidungen? Und das ist ein Workshop, der geht richtig ans Eingemachte.
Glaube ich, ja. Haben wir uns auch vor ein paar Jahren gefragt. Ist erstaunlich, wie wenig Antworten man teilweise darauf hat.
Ja, also wir machen ja bei uns, bei Hello, früher waren es alle 6 Monate, mittlerweile alle 3 Monate Offsites. Das ist 3 Tage. Und die ersten Offsites, das waren quasi einfach nur David, Fabrice, ich, quasi als 3 Gründer, 3 Tage irgendwo im Taunus eingeschlossen. Die ersten 3 Offsites von diesen 3 Tagen, 1 Tag mindestens war nur Rollenklärung. Mhm. 1 Tag haben wir nichts anderes gemacht, als darüber zu sprechen. So, damit wir dann autonom und trotzdem aligned arbeiten können.
Ja, ist ein unfassbar schwieriges Thema. Ich glaube, wir haben 1,5 Jahre damit zugebracht, dass jede Person hier eine Rolle hat. Allein diese Rollendefinition, auch diese, dass man nicht so eine Rolle schreibt mit Aufgabe A, B, C, weil das per se bringt nicht wirklich viel, sondern eher diese Verantwortlichkeit aufzuschreiben, was der Output dieser Rolle sein soll. Da tun wir es auch teilweise heute noch schwer, gerade bei so Mixrollen, die es nicht so 1:1 am Markt gibt, also so Koordinationsrollen, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja. Leute, die Themen miteinander verbinden intern. Da tun wir uns auch heute noch schwer, was so wirklich
ist ja
der
deine Rolle auch, oder?
Ja, genau, meine Rolle ist auch so ein bisschen so, mit, wenn mich jemand fragt, was machst du, ja, so zwischen Beratung, Marketing, Sales, Ambassador, irgendwie so alles dazwischen. Und da tut man sich schon schwer, das auch aufzuschreiben, weil man natürlich so verschiedene Hüte auch aufnimmt, je nachdem, welche Rolle man so einnimmt. Vielleicht lustiger Exkurs, wir hatten gerade den Sven Peters von der Lessing gestern im Haus bei einem Kundenevent und da hat er sich als New Work Ambassador sozusagen vorgestellt und sagte halt, heute bin ich das, morgen bin ich was anderes und letzte Woche war ich bei einem Dev-Team und da war ich Dev-Ambassador und so weiter. Er sei immer das, was sozusagen gerade notwendig sei und es hat so ein bisschen zum Lachen geführt, aber spiegelte auch im Kern natürlich so ein bisschen wider, dass er ja auch diese Expertise dazu hat und natürlich auch diesen Hut oder diese Rolle einnimmt, wie die Umgebung ihm das halt gerade auch notwendig ist. Und das sieht halt bei einem Dev-Team halt ganz anders aus halt als bei einem Marketing-Team zum Beispiel. Natürlich ein bisschen vorsichtig, ne? Man kann nicht so hin und her springen, wie man will. Aber es war so ein bisschen so wie, ne, eigentlich ist es egal, wie du mich nennst, ich spreche über moderne Arbeitsformen. Und ob du da jetzt irgendwie Rumpelstilzchen oder Ambassador oder Berater dran schreibst, ist mir eigentlich egal. Ich schreibe sozusagen das hin, was irgendwie fancy klingt.
Aber da musst du auch überlegen, ich finde, also ich mache das auch mit den Rollen, gell? Mich anders vorzustellen. Und das ist für mich dieser riesige Hebel auch auf psychologische Sicherheit. Weil wenn du dich in der Sprache vorstellst, wie deine Gegenüber gerade denken und die Sprache anpassen, dann ist er halt Dev-Ambassador, weil er im DevOps-Team ist oder im Dev-Team, wie auch immer. Das schafft extremes Vertrauen erstmal und damit hast du einen viel höheren Wirkungsgrad. Also, ja, mach ich genauso.
Ja, das ist echt, manchmal Namen sind Schall und Rauch dann.
Ja.
Aber gerade aus dem amerikanischen Raum ist das ja sehr, sehr, sehr beliebt, da auch sehr fancy klingende Namen dran zu schreiben. Ja, stimmt. Jetzt nochmal auf das Beispiel, die 2.000, 3.000 Mitarbeitenden. Jetzt hast du schon viele Themen angesprochen, die jetzt auch so ein bisschen links und rechts vom Thema Leadership gehen. Also wenn ich jetzt so gerade an Führungskräfte denke, da geht es ja so darum, auch Entscheidungsfindungen im Team vorbeizuführen und da auch diese verschiedenen Mitarbeiterführungen, operative Führungen auch haben zu können etc. Jetzt hast du schon so Sachen angesprochen wie psychologische Sicherheit in Teams zum Beispiel. Und da spielen ja jetzt schon verschiedene Facetten mit rein, die ich, wenn ich auf das Thema Leadership gucke, die ich in der Organisation ändern muss.
Mhm.
Das ist jetzt kein kleines Projekt.
Das stimmt.
Wie fange ich denn da an? Also womit starte ich, wenn ich jetzt sage, hey, ich habe jetzt einen Podcast gehört, ich bin genau in so einer Situation, ich habe jetzt vielleicht von meinem Vater, von meiner Mutter die Organisation übernommen. Bleiben wir bei diesem Beispiel, wir sind 3.000 Mitarbeitenden hier in Deutschland, vielleicht haben wir auch welche noch im Ausland, keine Ahnung, und sagen, okay, ich weiß, wir müssen was ändern. Was ist denn so eine Roadmap, wie ich jetzt anfange, in diesen ganzen Prozess reinzukommen? Weil ich glaube, wenn wir jetzt noch tiefer einsteigen, dann wirst du noch 10 andere Dinge nennen, über die man sprechen muss.
Ja.
Und sind wir vielleicht jetzt gar nicht in der Tiefe, weil sonst reden wir, glaube ich, 2 Stunden aufdröseln. Womit fange ich denn an? Und wie sieht so eine Roadmap aus, dass ich zumindest in so einen Prozess komme, wie du sagst, dich nicht mehr braucht?
Ich würde erstmal ein Mindset, quasi Impuls mitgeben. Und weil es gibt ja nicht nur Geschäftsführer, die ja potenziell zuhören, sondern auch Teamleads und so weiter, gell? Startet bitte immer auf der Ebene, die ihr führt und die ihr beeinflusst. Das heißt, wenn du ein Geschäftsführer bist, fang mit deinem Geschäftsführungsteam an. So, fang ganz oben an und sag nicht, ja, hier unten, was weiß ich, Kundenservice A, ihr macht mal. Und genauso umgedreht, wenn du Teamlead von Kundenservice A bist, geh nicht hin und sag, ja, aber die Geschäftsführung müsste mal. So, das ist ja auch ganz häufig so. Nee, fang auf deiner Ebene an. So, das, was du beeinflussen kannst, damit startest du immer. Das ist egal, auf welcher Ebene du bist. Und das erstmal so würde ich als ersten Mindset-Impuls mitgeben. Natürlich hast du jetzt eine andere Roadmap, wie du das Ganze machst, wenn du ein Teamlead bist, versus wenn du eine Geschäftsführung von 3.000 Leuten hast. Welche interessiert dich jetzt mehr?
Lass es mal dir, okay. Welche spannender ist, wo du denkst, hey, das ist jetzt irgendwie gerade bei den meisten Kunden das Thema.
Bei den meisten Kunden wäre es für uns eher Geschäftsführung oder Bereichsebene. Von der Größe, so. Also sage ich mal so ab 200 aufwärts, so von der Größe her. Da fangen ja Bereiche dann in der Regel an. Wie fangen wir an mit einer Roadmap? Erstens, sag ich mal, die oberste Ebene, die greifbar ist. Egal, ob jetzt Bereichsleiter oder Geschäftsführung, so, gell? Wir fangen ganz oben einmal an, sagen, okay, was sind eigentlich euer Ziel der Führung? Das heißt, ganz viele Unternehmen haben eine Vision. Die haben eine Vision fürs Unternehmen, die haben eine Strategie fürs Unternehmen. Das Erste, was ich mit denen erarbeite, ist, was ist euer Führungsleitbild? Und Führungsleitbild besteht aus, was ist die Führungsvision? Also beschreibt doch mal, was ist das Ziel eurer Führung in x Jahren? So mal ganz konkret. Und dann sich daraus abzuleiten oder dann erstmal hinzugehen, okay, was habt ihr für Führungswerte? Und dann, was habt ihr für einen Führungsanspruch? Und Anspruch meine ich immer, was so der Anspruch an die Arbeit oder Anspruch an die Führung ist, unabhängig von den Werten. Das arbeite ich erstmal mit denen aus. Ich nutze auch sehr gerne Lego Serious Play dafür, für den Prozess, das ist super. Und dann gehen wir hin und überlegen, okay, wie setzen wir das Ganze um? Da kommst du jetzt quasi in diesen Strategiebereich für Führung. Also wie operationalisiere ich dieses Führungsleitbild, das wir haben? Aber damit starte ich immer. Warum? Ganz viele wissen nur, sie wollen neu führen. Sie haben auch schon erste Ideen. Das sind ja alles smarte Leute. Die haben schon erste Ideen, die haben auch schon zweite Ideen, die haben auch schon 2, 3 Bücher zugelesen, haben das gemacht, haben Erfahrung aus vorigen Unternehmen, haben ja irgendwie ein Netzwerk und so weiter. Die haben auch ein sehr gutes Bauchgefühl in der Regel so. Das haben die alles. Aber was wir da machen, wir konkretisieren das einmal. Vor allem haben wir in der Regel dann nicht nur ein Führungsteam, sondern wir haben ja mehrere Leute da drin. Das ist ja nicht nur eine Person, sondern wir haben ein Führungsteam mit mehreren Leuten. So, kennst du auch das First Team von Patrick Lencioni?
Nee, das kenne ich nicht.
Okay, kurzer Exkurs, einmal dazu mache ich immer. Worum geht's? Sagen wir, du hast das Setting von, du hast quasi 4 Abteilungsleiter und einen Bereichsleiter. So, Und du hast also 5 Menschen im Raum. Und jetzt gehst du auf eine dieser Abteilungsleitungen zu und fragst diese Abteilungsleitung, was ist dein Team? Was würde die Person antworten in der Regel?
Meine Leute.
Genau, meine Leute. Also die Menschen, die ich führe, übersetzt. Und das ist ganz normal, dass eine Person das antwortet, weil die Leute, die du führst, zu denen hast du ein Verantwortungsbewusstsein, die hast du vielleicht eingestellt, die hast du ausgebildet. Das sind halt deine Leute so, also Verantwortungsgefühl. Das ist ganz normal, dass eine Person das antwortet. Das ist aber nicht gut, dass du das als erstes sagst. Warum? Wenn du dein Team als quasi deine Person, deine Menschen, die du führst, betrachtest, kann das auf der übergeordneten Ebene, also der Bereichsebene, ganz schnell zu Lobbyismus führen. Weil du tust dann häufig alles dafür, dass es deinen Leuten gut geht. So, dass die ihre Jobs behalten, dass die coole Aufträge haben, dass die coole Kunden haben, dass die viel Budget haben für verschiedene Zwecke und so weiter. Das machst du. Und das machst nicht nur der Abteilungsleitung, sondern auch die Abteilungsleitung und die Abteilungsleitung und die Abteilungsleitung. Und das sorgt auf der Ebene oben drüber für Lobbyismus, weil jeder die Interessen seines Teams durchsetzen will oder ihres Teams. Und das ist schlecht. Dann nennen wir das, was wir im Bundestag haben. Das wollen wir. Aber das wollen wir nicht so. Das ist Lobbyismus. Das heißt, das Beste, was passieren kann, ist, dass eine Abteilungsleitung sagt, wenn du fragst, was ist dein Team, dass sie sagt, naja, das Team, in dem ich Mitglied bin, also das Bereichsteam. Und da bin ich nur in Anführungsstrichen Teammitglied. Weil wenn das das Mindset ist, was dahinter steht, dann wird die Abteilungsleitung dafür sorgen, dass alles, was gemacht wird, das Beste fürs Bereichsteam ist. Und das Allerlustigste bei diesem, ich meine, dieser Theorie, die in der Praxis stimmt, aus meiner Erfahrung heraus, ist, dass die, die am allermeisten wollen, dass die Abteilungsleitung das First Team auf oberster Ebene sieht, sind, sage ich mal, die Teams da drunter. Weil, sorry, die müssen den ganzen Kram ausbaden, wenn die da oben sich nicht einig sind. Wenn die oben sich nicht einig sind, hast du unten die fachlichen Konflikte, die Ressourcenkonflikte, die technischen Konflikte, keine klare Richtung, bla bla bla, kennen wir alles. Die müssen den ganzen Kram unten ausbaden. Also, das würde ich erstmal so mit reinnehmen. Das ist auch diese Mindset-Arbeit. Und deswegen will ich ein gemeinsames Führungsleitbild haben, dass sie wirklich verstehen, wir sind ein Führungsteam und wir müssen alles dafür tun, dass es diesem Team gut geht und dass dieses Team in die richtige Richtung geht. Und wenn das passiert, wird der Rest folgen. So, und zwar in die richtige Richtung. Also, das ist immer der allererste Schritt, den ich mache.
Eine kurze Rückfrage dazu. Genau. Wie viel spielt der Kunde da eine Rolle in dem Moment? Also wenn du mich die Frage zu meinem Team stellen würdest, hätte ich immer gesagt, wir sind die, die über modernes Arbeiten sprechen und den Kunden dort sozusagen einen Value liefern. Den hattest du jetzt sozusagen gar nicht in dieser Betrachtung mit reingebracht.
Mit Kunden meinst du externen Kunden?
Genau, also der Kunde, der sozusagen das Geld bezahlt, das ist dich, also den Grund, warum es dich gibt.
Ja, ich sage immer, deine Kunden als Führungskraft sind deine Mitarbeiter. Ich nehme jetzt mal die fachliche Führung raus, also wirklich so diese Menschenführung, gell, und Team- und Kulturführung oder auch disziplinarische Führung. Deine Kunden sind deine Mitarbeiter und du musst gucken, dass es denen gut geht und dass diese Kunden dir Geld bringen. Deine Mitarbeiter müssen ja auch Geld erwirtschaften. So. Deine Mitarbeiter sind deine Kunden oder umgedreht, deine Kunden sind deine Mitarbeiter.
Sehr interessanter Blickwinkel, weil ich glaube, wenn man mit vielen Führungskräften da draußen spricht, ja, dann haben die eher einen sehr marktfokussierten Blick,
ja,
und sprechen eher über die Kunden, über den Value, was das Team erzeugt, was die Organisation erzeugt und würden, glaube ich, so eine Antwort eher selten geben.
Stimmt. Du, ich habe gar nichts dagegen, wenn man sich auf, sag ich mal, diese Marktkunden konzentriert. Das ist eine sehr, sehr smarte Sache, die ich sehr unterstütze. Aber das ist nicht deine Führungsaufgabe. Zumindest, also das wäre deine fachliche Führungsaufgabe. Fachlich musst du dich am Markt orientieren. Dafür hast du aber auch richtig smarte Teammitglieder, die das können sollten. Aber sage ich mal, von der Teamführung oder Organisationsführung her, solltest du dich erstmal nicht am Markt orientieren, sondern du sollst gucken, okay, wie führe ich das Team und Organisation bestmöglich? Natürlich im Sinne der Strategie, die ja der Marktfokus ist. So. Aber es ist ein anderes Mindset.
Ja, das stimmt. Ich habe meine Vision, ich habe mein Führungsverständnis, das ist ja so Schritt Nummer 1. Vielleicht kannst du mal so ein Beispiel für so eine, genau, Vision auch geben, dass die Zuhörer da draußen so ein bisschen so auch wissen, okay, was meint er denn wirklich damit und wie geht's dann weiter?
Genau, also eine Vision für Führung an der Stelle könnte zum Beispiel sein, dass du sagst, wir als Führungsteam wollen, dass jeder Mitarbeiter das Bestmögliche für sich und, also für sich persönlich und für unser Unternehmen rausholt. Das könnte so eine Führungsvision sein. Und dann überlegst du dir halt gewisse Werte, wie du führen möchtest. Zum Beispiel möchtest du vielleicht sehr transparent führen. Einigen ist das wichtig, die wollen es als Wert verankern, anderen eher nicht. Und dann definierst du sowas wie Ansprüche im Sinne von zum Beispiel, wie schnell will ich antworten? Wenn ein Mitarbeiter was hat, hast du eine 24-Stunden-Regel oder nicht? Also eine Geschwindigkeit, das ist ein Anspruch an Führung. Oder auch das Thema Zuhören wäre ein Anspruch an Führung für mich. So, wenn du das hast Und das mache ich, wie gesagt, gerne mit Lego, weil das richtig gut funktioniert einfach. Dann einmal hingehen und sagen, okay, wie erreichen wir das? Das kannst du auch mit dem Lego-Prozess noch super machen. Das sind im Endeffekt die Strategien oder die Maßnahmen, je nachdem, auf welcher Ebene du das jetzt siehst. Und dann setze ich das Ganze um. So, und jetzt wird es natürlich spannend. Wie setzt man den ganzen Spaß um? Fairerweise kommen da verschiedene Strategien oder Maßnahmen raus. So, es kann eine Strategie sein im Sinne von, okay, wir müssen erstmal an uns selber arbeiten. Mhm. Dann geht es halt erstmal in individuelle Coachings rein. Individuelle Führungskräfte-Coachings, zu sagen, okay, wir müssen an uns selber arbeiten, weil wir haben die Vorbildstrategie. Und du kannst sagen, okay, wir müssen an einem gemeinsamen Auftritt arbeiten, weil die Organisation nimmt es aktuell so wahr, dass wir nicht ein Team sind, sondern wir separat oder sogar gegeneinander agieren. Wir müssen an einem gemeinsamen Auftritt arbeiten. Da hast du da wieder eine andere Schiene, die du an der Stelle eintrittst. Und was ich gerne mache, ist, diese Ziele oder Maßnahmen, die sich abgeleitet haben, auf deren internes Zielsystem zu übertragen. Also Führungskräfte haben ja oder Organisationen hatten in der Regel ja ein Zielsystem. Mhm. Wenn sie Jahresziele haben, gucke ich, dass wir häufig so ein bisschen Richtung OKR-Gedanken gehen. Also OKR einfach nur, du setzt die Ziele auf 3 Monate und OKR ist ja, sag ich mal, eher für komplexere Ziele und Themen gedacht und nicht für die einfachen. Und herzlichen Glückwunsch, Führung ist komplex. Dafür ist es da. Das heißt, ich etabliere auch gerne das mit denen, aber nur auf deren Ebene erstmal. Dass wir uns wirklich 3-monatige Ziele setzen, ganz konkrete Hebel dazu identifizieren und uns wöchentlich im Weekly einmal einchecken und sagen, wo stehen wir gerade, was habe ich gelernt, ganz viel Erfahrungsaustausch, damit du diese Nähe immer wieder hast und genau darüber sprichst. Also das wäre jetzt der zweite Step. Das heißt, dass du guckst, dass das Führungsteam, was ein Leitbild gebaut hat, dieses auch erstmal für sich umsetzt. So, und wenn du das, sage ich mal, auf einem guten Niveau hast, und jetzt kommt es sehr auf Team an, die einen haben das nach 6 Monaten erreicht, die anderen brauchen 2 Jahre für, so, dann würde ich quasi auf die nächste Ebene gehen.
Ja, bevor wir über die Ebene sprechen, was sind so typische Stolpersteine in diesem Prozess? Du sprichst, wir haben jetzt gerade im Vorfeld, ja, Bevor wir im Podcast gestartet haben, wir gerade über die Herbstzeit hier so ein bisschen gesprochen, was gerade ansteht und auch da, was Führungskräfte gerade tun. Ja. Nämlich überwiegend in Meetings setzen für Budgetplanungen und andere Dinge und teilweise das auch an 100% ihrer Arbeitszeit. Wie kriege ich denn in so einem Moment, wenn ich so eine Meeting-Wahnsinnskultur habe, so auch teilweise sehr tayloristische Prozesse vielleicht im Hintergrund habt, da stehen Jahresgespräche an etc. Diese Führungskräfte sind ausgelastet mit Terminen, ja. Mit Einzelterminen, mit Gruppenterminen, mit Jahresplanung, Strategieplanung etc. Wie kriege ich in so einem Moment so eine Organisation in so einen Wandel dann auch rein? Also wie kann ich sowas dann auch umsetzen, durchsetzen und wie kriege ich diese ganzen Randthemen dann auch noch verhackstückelt? Also ich sage, hey Leute, das ist keine gesunde Meetingkultur, wenn ihr die Führungskräfte 100% ihrer Zeit in Meetings sitzen, weil dann können sie nicht für die Mitarbeitenden da sein in dem Moment. Also arbeitet ihr dann auch an solchen Themen und sagt so, hey Leute, mal so Bestandsaufnahme, seht ihr eigentlich, wie stark die Führungskraft gerade ausgelastet ist? Wie soll die denn so eine Transformation jetzt gerade starten und was macht ihr denn dann?
Das hat für mich ganz viel mit Priorisierung zu tun und wirklich zu sagen, wie wichtig ist das Thema und was kann wegfallen. Und was ich finde, was so viele Organisationen nicht machen, du musst nicht die ganze Zeit in einem Meeting sitzen. Also wirklich mal ganz operativer Tipp. Wenn ein Meeting eine Stunde geht, also A, dass Leute aus immer eine Stunde per se einschalten, finde ich schon mal komisch. Wenn ich Meetings einstelle oder Termine, ich überlege mir immer, was will ich machen, was ist das Ziel und wie lange brauche ich dafür? Und dann gibt es nochmal einen 20 oder einen 25 oder einen 35 Minuten Termin. So was halt, ich glaube, sein sollte, wie lange ich für brauche. Und gleichzeitig musst du auch nicht die ganze Zeit im Termin drin sitzen. Ich nehme mal Beispiel. Bei uns das Marketing Weekly dauert jeden Montag 3 Stunden. Ich persönlich bin von diesen 3 Stunden dreiviertel Stunde da, so mit anwesend. Die 3 Stunden ist nur das Marketing-Team da, wobei auch nicht alle, nur die Kernpersonen sind 3 Stunden da. Am Anfang ist die Geschäftsführung nochmal da, dann haben die wieder Zeit für sich, dann sind die Unit-Leads nochmal da, dann geht nochmal jemand anders rein. Also es wechselt so ein bisschen die Besetzung die ganze Zeit durch. Und ich finde es sehr, sehr sinnvoll und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass das vielen Führungskräften hilft, einfach das Mindset zu haben, du musst nicht die ganze Zeit in so einem Meeting drin hocken. Mhm. Du bist für gewisse Themen da, geh rein und danach gehst du wieder raus. Und geh nicht einfach raus und mach einen polnischen, sondern kommuniziere kurz, hey, mein Teil ist getan, ich verabschiede mich. Und damit lernen deine Mitarbeiter ja auch, dass man nicht die ganze Zeit im Meeting sitzen muss. Also das ist wirklich so ein operativer Tipp, wo ich gemerkt habe, dass es mir selber, aber auch vielen Führungskräften einfach gut tut, zu sagen, okay, ich muss nicht 100% der Zeit eines Meetings im Meeting verbringen, sondern ich gehe rein und raus, wann es sinnvoll ist.
Ja, oder sehr viel asynchron arbeiten. Einfach viele Dinge dokumentieren. Man kann Videobotschaften heutzutage machen. Man muss kein Status-Meeting
machen. Genau, aber da musst du die Organisation mitnehmen.
Ja, klar.
Das Erste bei dir selber starten ist, ich bin nicht mehr immer Vollzeit im Meetings da. Das kannst du selber machen. Wir nehmen auch ganz viel, wir persönlich schicken ganz viel Loom-Videos raus. Also wer Loom nicht kennt, Loom ist quasi eine App. Mit einem Klick machst du quasi einen Bildschirm oder eine Aufnahme von deinem Bildschirm und von dir selber. Und das machen wir zum Beispiel für Vorbereitung für Meetings oder auch für Übergaben und so weiter. Nehme ich ein 5-Minuten Loom-Video auf, zeig denen das und in 5 Minuten habe ich mehr transportiert als in irgendeinem Meeting oder sonst was.
Was
so,
eine halbe Stunde wahrscheinlich gehen
würde. Genau, was eine halbe Stunde gehen würde und viele Ressourcen bindet. Und dann mache ich mir kurz Gedanken, strukturiere das Video einmal für mich kurz gedanklich durch, damit ich nicht komplett einen Kauderwelsch erzähle und hau das einmal raus.
Okay, also lieber erstmal bei den persönlichen Dingen, also das, was ich aktiv verändern kann, ja, an mir persönlich oder an den Menschen in, ja, dem Moment, wäre so ein Tipp, wenn ich es jetzt raushöre, ja, damit zu starten, weil die Dinge habe ich selbst in der Hand.
Ja, auf jeden Fall. Und das geht ja auch für jede Ebene. Egal, ob du Teamleitung oder Geschäftsführung bist. Mhm. Das kannst du auf jeder Ebene machen.
Das stimmt, ja. Genau. Die eigene Veränderung ist immer leichter als die Veränderung im System dann.
Ja, das weiß ich. Das würde ich nicht unterschreiben.
Also habe ich es in der Hand.
Genau, du hast es in der Hand und es ist theoretisch leichter. Ich persönlich glaube fast, dass praktisch es leichter ist, das Umfeld zu ändern, als sich selber zu verändern.
Spannende Theorie, könnt ihr vielleicht mal Feedback zu geben, wie es bei euch der Fall ist. Aber bevor wir da viel zu philosophisch, ja, okay, einsteigen, ja, lass uns noch mal eine Ebene drunter gehen.
Ja.
Also die dritte Ebene, was, ja, macht man dann?
Genau, also du hast jetzt ein Führungsleitbild und du ersetzt das Ganze quasi für dich erstmal als Führungsteam um. Und jetzt geht's hin, dass du dieses Führungsleitbild auch auf die nächsten Führungsebenen überträgst. So, wenn du jetzt von oben, sage ich, im Sinne von Geschäftsführung kommst, ist es halt das nächste, hol dir, sage ich mal, die Abteilungsleitung ran. Also du hast quasi Geschäftsführung, Bereichsleiter war das erste Team, gell? Dann hast du die Abteilungsleitung und dann genau das mit denen, dieses Führungsleitbild, was ihr gebaut habt, transferieren, damit die sich damit identifizieren können. Also ich finde persönlich bei einer Vision, egal ob das eine Führungsvision oder Leitbild ist oder eine Unternehmensvision oder Leitbild, du hast ja ganz viele Buzzwords wie das muss bildhaft, kurz und so weiter sein. Sorry, Bullshit aus meiner Perspektive. Du musst eigentlich nur 2 Sachen machen. Du musst A, das Thema regelmäßig kommunizieren. Overcommunication is key. Und du musst dafür sorgen, dass sich die Leute damit identifizieren können. Denn nur dann nimmst du ein fremdes Bild, was es erstmal ist, als dein eigenes an, wenn du es auf dich selber überträgst. Und das musst du schaffen. Das heißt, ganz konkret gibt es in Workshops Bereichsleitung A mit Abteilungsleitung, quasi die Abteilung, die drunter sind, ABCD, gell? Und die machen einen Workshop, wo einmal vorgestellt wird, das ist unter Führungskräfteleitbild, weil bla bla blub. Und jetzt übertragen die das für sich. Also mir geht es nur darum, dass die sich im Workshop damit richtig identifizieren. Und identifizieren tun sie sich aus meiner Perspektive und Erfahrung nur damit, wenn sie es durchdenken, durchfühlen und auf ihren eigenen Kontext, also ihre Teamleads, die sie quasi führen, übertragen. Und das ist das Ziel von dem Workshop, dass sie das erstmal mitnehmen und damit zu ihrem eigenen machen. Und dann genau dasselbe wie vorher. Wie setzt ihr diesen Spaß für euch um? Wo sind die Stolpersteine bei euch? Also, wo sind die Stolpersteine bei euch? Wie setzt ihr das um? Und dann macht man genau dasselbe nochmal.
Wie gut funktioniert das an der Stelle? Also, umso weiter man runtergeht, umso weiter weg ist man ja von dieser aufgestellten Vision ja dann auch. Wie gut nehmen die Leute das an und adaptieren das dann auch?
Aus meiner Erfahrung ziemlich gut, weil gerade die Adaption sehr geschätzt wird. Und es nicht ist von, hey, wir als hier Bosse haben uns da mal was überlegt, macht mal, sondern hey, wir haben uns hier was überlegt, wir erklären euch das und wir geben euch jetzt die Möglichkeit, dieses Führungskräfteleitbild auf euch zu adaptieren. Und die Worte bleiben vielleicht gleich da drin, aber der Fokus verändert sich. Und das ist ja auch sinnvoll. So, weil jede Abteilung hat ihre eigenen Herausforderungen und jeder Mensch hat die eigenen Herausforderungen. Dadurch verändert sich so ein bisschen der Fokus. Und damit habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, weil die Leute es eher dankbar sehen. Und weil sie ihren Beitrag darin spüren, so Selbstbedeutsamkeit, Selbstbeitrag, weil sie ihren Beitrag darin spüren und es mitgestalten können. So, und das, sage ich mal, wenn wir jetzt nur im deutschen Kontext ausgehen, ich habe das auch schon gemacht, sage ich mal, im interkulturellen Raum, also mit Indien, USA, Chile, Deutschland und so weiter, gell? Also wirklich einmal über die Zeitzone verteilt. Und da haben wir auch wirklich das Wording angepasst, weil so ein Inder denkt anders als wir und du musst andere Sprache wählen, um die so ein bisschen zu catchen und abzuholen und trotzdem die Idee zu transportieren. Und das kam sehr, sehr gut an.
Ja, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Und das ist, glaube ich, auch nochmal richtig, richtig schwierig, dieses internationale Denken dann auch. Da fällt mir eine spannende Story von der Lesson ein, die auch ein Office mittlerweile in Indien haben. Und es gibt wohl ein Gesetz, dass eine Frau in Indien ab einer gewissen Uhrzeit abends nicht mehr alleine nach Hause gehen darf.
Echt?
Ja, irgendwie sowas. Mhm. Und ich habe es jetzt nicht nachvollzogen oder nachgeforscht, aber das führte dazu, dass Ed Lessin nicht die Büros 24/7 aufhaben lassen darf, weil sie Frauen eingrenzen müssten und sagen müssten, ihr müsst ab einem gewissen Zeitpunkt nach Hause gehen, während die Männer hätten da bleiben dürfen. Und dann haben sie halt auch lange darüber diskutiert, was sie machen. Die konnten das Gesetz natürlich nicht verändern, die konnten jetzt auch nicht den indischen Staat irgendwie damit konfrontieren und haben dann halt gesagt, okay, keine Benachteiligung, müssen halt alle um 19 Uhr nach Hause gehen, egal ob Mann oder Frau oder divers, weil wenn wir die eine Gruppe benachteiligen müssen, dann wollen wir es wenigstens für alle gleich machen. Und da kommen so Stolpersteine, an die man gar nicht denkt, wenn man in die Internationalisierung dann geht, vom Wording, von der Kultur, genau, von der Art und Weise, wie man kommuniziert etc. Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig.
Ja, vor allem das Thema Kommunikation ist ja massiv unterschiedlich, ja, wie das Ganze aufgefasst wird. Und das musst du einfach übertragen. Und das ist dann die Herausforderung, dass sie... Ich nehme jetzt mal wieder Indien als Beispiel, trifft aber auf alle Nationalitäten an der Stelle zu, dass sie nicht haben, okay, die deutsche Direktion hat uns das vorgegeben. Ja, okay, habe ich nicht verstanden, mache ich weiter. So, gell? Ja, ja. Sondern sie müssen es halt richtig verstehen. So, und dafür musst du ihnen erstmal die Möglichkeit geben, zu sagen, okay, Leute, ihr dürft und ihr sollt damit arbeiten und ihr dürft es ändern. Das sind die ja gar nicht gewohnt von der Kultur her, gell? Ja. Aber das ist jetzt interkulturell und nicht mehr unser 3000 deutscher Mittelstand, gell?
Ja, das geht dann sehr weit weg von dem Beispiel. Gibt es noch eine Ebene drunter?
Ja, dann hast du die Teamleads.
Okay, wann bin ich die Mitarbeitenden ein? Also du sprichst sehr viel von dem Thema, wie führe ich?
Ja.
Aber was ist mit geführt werden? Also wie stark bindet ihr die Leute ein, die geführt werden?
Ich persönlich mache es sehr gerne über Transparenz. Also, dass schon die Führung kommuniziert und sagt, hey, wir arbeiten an unserer Führung. Das wird ein Weilchen dauern, aber wir arbeiten an unserer Führung. Diese Transparenz zu fahren. Und Mitarbeitende binde ich eher ein über, sage ich mal, Systeme wie OKR oder sowas. Also, dass du sie da einbindest, dass sie teilhaben an der Unternehmensgestaltung, an den Zielen, die gesetzt werden, sowohl fürs Unternehmen als auch für sich selber und alle Ebenen, die dazwischen sind. Ich persönlich binde sie aber erstmal nicht, sage ich mal, das Thema neues Führungsleitbild ein. Du hast natürlich, oder hoffe ich, sowas wie ein 360-Grad-Feedback hat im Unternehmen oder welches Feedback-Format auch immer du haben willst. Aber 360-Grad-Feedback, also einfach nur kurz erklärt, ist, sagen wir, du bist Abteilungsleiter, dann kriegst du quasi, machst du eine Selbsteinschätzung und dann gibt es quasi eine Fremdeinschätzung von, sage ich mal, deiner Führungskraft, also dem Bereichsleiter, von deinen Abteilungsleitern rechts und links und von deinen Mitarbeitenden und eventuell noch vom Kunden oder Dienstleister, je nachdem, was deine Rolle ist. Also dass du so ein 360-Grad-Feedback hast. Das hat aber für mich keine Auswirkung aufs Führungsleitbild. Das hat für mich... überchallenge ich dieses Leitbild eher im Sinne des Führungsleitbildes. Du hast hier Feedback bekommen, 360 Grad von ganz vielen Leuten. Das ist das Führungsleitbild. Wo matcht das Ganze, wo matcht das nicht? Was sind die Maßnahmen für dich?
Ja, nochmal eine kleine Challenge vielleicht auch.
Ja, gerne.
Du sprichst sehr stark auch von diesen Hierarchien, also ja. Geschäftsführung, jetzt sind wir bei diesen 3000 Mitarbeitern in der Organisation, ich habe die Bereichsleitung, die Abteilungsleitung, die Teamleads irgendwann unten drunter. Das sind schon sehr, sind wir beispielhaft. Ja, das sind schon sehr klassische Strukturen. Mit den Teams. Geht es auch anders?
Ja, also deine Frage war nach einem Mittelstand 3000 Leute typisch deutsch. und ich glaube, in meiner Erfahrung hast du diese Hierarchien dann noch vorliegen. Ja, es geht auf jeden Fall auch anders. Also du kennst wahrscheinlich Holacracy, gell? Wo du im Endeffekt über Kreise hast, Verantwortungskreise und du hast ja dann auch, sag ich mal, Circle Leads, also die gewisse Kreise führen, wo du es einfach nochmal anders aufteilst, so was das Thema Führung angeht. Ich persönlich finde Holacracy in der Idee super geil. Wenn du es in einem Unternehmen von vornherein aufbaust, ist das ein richtig starkes Ding. Wenn du es in, sag ich mal, einem hierarchischen Unternehmen etablieren willst, gerade in einer Large Scale, ist es für mich viel Kommunismus. Hört sich geil an, funktioniert aber nicht. Und es endet im Sozialismus. So, und wie gut der funktioniert hat, haben wir gesehen so. Also da bin ich so ein bisschen vorsichtig, was darum geht, Holacracy in Large Scale in traditionelle Unternehmen zu etablieren. Da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Aber wenn du es hast, funktioniert Führung natürlich ganz, ganz anders. Dann bist du ja per Holacracy viel, sage ich mal, menschengeführter. Und du musst dir viel mehr Gedanken darüber machen, wie treffen wir Entscheidungen. Da sind wir wieder bei dem Thema, weil du ja die Circle Leads hast. Das heißt, du hast tendenziell mehr Leute, die bei einer Entscheidung zusammenkommen. Und deswegen musst du dir noch mehr Gedanken machen, wie treffen wir Entscheidungen, damit wir nicht nur noch mieten, sondern smart und schlau das Ganze machen.
Ja, Geschwindigkeit vor allem dann
auch. Genau, ja.
Stell mal so ein paar ketzerische Fragen.
Ja, gerne, schieß los.
Haust einfach mal so raus.
Ja.
Gibt es eine Organisation, die 100% hierarchiefrei ist?
Hundertprozentig.
Okay.
Also es gibt aus meiner Perspektive mehrere Organisationen, die 100% hierarchiefrei sind. Du hast halt eine natürliche Führung, aber natürliche Führung ist keine Hierarchie.
Ja, genau. Wenn ich jetzt nochmal an diesen Mittelständler zurückdenke und jetzt an diese Reise auch denke, du hast ja, manche Teams brauchen 2 Jahre, manche Teams brauchen 6 Monate. Wie viel Zeit und Energie sollte ich in diesem Change auch einplanen, wenn ich das jetzt wirklich auch starten möchte? Ist das so ein, brauche ich da so einen Puffer, 10-20% der Organisation? Muss ich da mal so 2 Jahre einplanen? Ich weiß, es gibt keine Roadmap dafür und jeder tickt anders. Aber vielleicht mal so ein Bauchgefühl. Wenn ich mich jetzt damit beschäftige und ich starte jetzt wirklich bei null. Mein Vater hat mir das Geschäft jetzt gerade übergeben. Ich überdenke das jetzt gerade mal. Ich habe ein paar schlaue Bücher gelesen. Und jetzt will ich das einfach wirklich mal komplett auf links drehen und möchte diesen Prozess einmal durchlaufen. Und ich möchte auch, final gibt es ja nicht, ich werde nie zu Ende sein. Ich muss da immer weiter dran arbeiten. Aber zumindest an so einem Punkt sein, wo ich denke, hey, ich kann jetzt wirklich diese 50% aus dem Fenster gucken und alles ist gut und der Laden bricht nicht zusammen. Wie lange dauert das? Wie viel Energie muss ich einplanen?
Ich vergleiche das immer gerne mit Fahrradfahren. Sagen wir, du kannst kein Fahrrad fahren und du willst Fahrradfahren lernen. Du kannst Fahrradfahren lernen, indem du jeden Tag 5 Minuten übst. Dann brauchst du vielleicht ein halbes Jahr für. Oder du kannst Fahrradfahren lernen, indem du jeden Tag 3 Stunden übst. Dann brauchst du vielleicht 2 Wochen. Es kommt damit auf deine Ressourcen an, die du reinsteckst. Und genauso ist es damit. Wenn du es wirklich angehst, und das bedeutet für mich priorisiert angehen, eine der Strategien des Unternehmens ist Führung. Sagen wir, du hast 3 Strategien als Unternehmen. Mhm. Eine Strategie ist, wir wollen den polnischen Markt erschließen. Zweite Strategie ist, wir wollen quasi in dieses Segment vorstoßen oder was auch immer. Oder wir wollen AI integrieren. Und die dritte Strategie ist, wir haben eine neue Organisationsstruktur. Wie auch immer das jetzt aussieht. Wenn du es auf diesem Level machst, mit diesem Fokus und den genauso durchziehst, und das bedeutet jetzt 30% der Zeit, gell? 3 Strategien, 30% der Zeit, also pro Strategie, dann aus meiner Perspektive bist du in einem Jahr gut durch. Klar, du wirst immer noch ein paar haben, wo es ein bisschen hakt und so weiter. Aber wichtig ist, du musst ja gar nicht haben, dass alle mitnehmen, du musst haben, dass die Mehrheit mitmacht. So, man sagt dir so, ab 15% entwickeln System, also wenn 15% der Menschen dabei sind, entwickelt eine Bewegung eine Eigendynamik. Wir haben die letzten Wahlen gesehen, das wird spannend. Entwickelt das quasi eine Eigendynamik und quasi 70 bis 85 hast, dann hast du es im Endeffekt geschafft. Du wirst niemals das 100% dabei sein.
Geht's oder so
und nicht, diese 70 bis 85 mit so einem Fokus hast du für mich in einem Jahr geschafft. Auch bei dieser Größe. So, braucht halt aber klar diesen Fokus. Wenn du sagst, ich fahre jeden Tag noch 5 Minuten, aka, ja, wir machen jetzt mal ein Führungskräftetraining. Für 2 Tage schaffen wir nicht, wir machen mal irgendwie so 1,5. Die sind auch nicht alle immer da, weil die müssen mal schnell in Termine und sowas raus. Ja, Coaching, also jede Führungskraft kriegt Coaching. Das sollen die selbst vereinbaren im Sinne ihres Terminkalenders. Hahaha. Dann kommt bei, sag ich mal, 10% der Führungskräfte kommt, sag ich mal, ein 2-wöchentliches Coaching raus. Bei weiteren 20% eins im Monat und die anderen halt gar nicht, weil der Terminkalender voll ist. Dann brauchst du halt für das Ding, ich weiß nicht, ob du es überhaupt schaffst, um ehrlich zu sein.
Aber es ist ja schon mal eine gute Range, mit der man sich mal ein bisschen orientieren kann. Und ich glaube, dieses typische, keine Zeit, voller Terminkalender. Dann ist
und ich verstehe ja die Führungskräfte. Ich verstehe sie ja. Ich kann es auch selber nachvollziehen. Mein Kalender ist voll. Jetzt soll ich eine neue Kollegin und ich soll sie zum Produktportfolio updaten. Das ist quasi wie im Onboarding-Backlog, da steht halt ganz viel drin, gell? Und das Produktportfolio ist quasi mein Thema. Das heißt, das müssen die mit mir machen. Ich habe meinen Kalender geschaut und meinte so, ey, Conny, also wenn du jetzt nicht irgendwie, wenn wir uns nicht morgens 8 treffen wollen oder mal abends oder sowas, dann wird das erst in 3 Wochen was und das ist ein Stundentermin so. Also ich kann das ja irgendwie nachvollziehen, dass das schwierig ist an der Stelle und deswegen sage ich, es muss in der Strategie verankert sein. So, ich hatte mal, und also ich hatte einige, aber ich habe gerade ganz explizit ein Unternehmen im Kopf, Werkzeughersteller, die hatten eine der 3 Strategien des Unternehmens war, wir sind agil. Die haben Agilität auf oberster Ebene in eine der 3 Strategien reingepackt und damit so viel Fokus drauf geschafft. Und da ging natürlich nicht nur Führung mit einher, aber auch ganz viel anderes. Und die haben einen richtig guten Wurf gemacht. Das klappt richtig gut. Aber die haben richtig viel erstmal reingesteckt.
Okay, das heißt, halten wir mal fest, es kostet auf jeden Fall Energie in der Organisation. Ihr braucht Zeit dazu. Wenn ihr nicht 5 Minuten nur investieren wollt, dann werdet ihr sehr, sehr lange brauchen. Ihr müsst mehr Zeit investieren, mal mindestens 10-20% der Zeit sollte investiert werden, um da auch einen sinnvollen Abschluss irgendwie in 1-2 Jahren auch finden zu können, beziehungsweise den Stein ins Rollen gebracht zu haben und da auch eine wirkliche Veränderung auch angestoßen
haben. Ganz kurz noch ein Gedanke dazu. Unternehmen wissen das ja. Jedes oder was heißt, viele Unternehmen führen ja gerade SAP, irgendein PIM-System oder ein ERP oder irgendwie sowas ein. Ja, das macht gefühlt gerade jedes Unternehmen. Und da haben sie es verstanden. Da haben sie verstanden, wir können unser neues ERP-System oder whatever einführen mit 3 Leuten, dann brauchen wir 5 Jahre dafür, bis wir es eingeführt haben, ist das Neue schon draußen. Oder wir setzen halt richtig Fokus drauf und verankern das Ding in der Strategie. Und da, sowas steht ja häufig auch wirklich in der Strategie mit drin. So, was weiß ich, das System ist eingeführt. Und dann hast du Fokus drauf.
Ja, würde ich jetzt nicht unterstreichen, dass die Unternehmen das verstanden haben, alle.
Okay, ja, gut, okay.
Sehr viele andere Beispiele auch erlebt, wo man eine ERP-Einführung dann auch 5 Jahre gebraucht hat, weil man dachte, man macht das mal so nebenbei. Aber da gibt es wahrscheinlich
sehr viele. Okay, vielleicht nicht alle, okay, fairerweise, ja.
Sehr viele unterschiedliche Beispiele, glaube ich, je nachdem, was man dann gerade erlebt hat. Aber das zeigt ja auch, wie unterschiedlich Organisationen sind, wie unterschiedlich wir alle ticken und dass es nicht den einen richtigen Weg gibt, sondern du hast ja jetzt auch keinen tayloristischen Ansatz gesagt, wo du sagst, Führung sieht genau so aus, sondern du hast immer darüber gesprochen, dass Dinge erarbeitet werden müssen in dem Kontext der Organisation, im Kontext von dem, was gerade vorhanden ist, lokales Unternehmen, Internationalisierung, Produktionsunternehmen etc., Führungsverständnis, Vision, andere Strategien abgeleitet etc. etc. Und das ist der entscheidende Kern dahinter. Ja. Lasst euch nicht erzählen, wie Führung funktioniert, sondern lasst es euch gemeinsam erarbeiten. Ja. Und ja, wenn ihr auf jeden Fall noch mehr wissen wollt, wie Führung funktioniert, da kann der Christian vielleicht gleich nochmal einen kleinen Pitch geben. Der ist nämlich am 20. bis
21.
Genau, so. Am 21. der Vortrag, aber vom 20. zum 22. haben wir hier unsere Tools for Agile Teams, unsere große Konferenz, wo so 1500 Leute mit dabei sind, ungefähr 200 hier im Office. Und der Christian wird unter anderem eine der Keynotes halten, und zwar an dem 21. Das ist der Donnerstag. Ich glaube, um 11 Uhr ist die Keynote sogar, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ich sage jetzt mal ja.
Ich sage einfach mal ja. Ich werde es in den Shownotes nochmal verlinken. Jetzt muss ich den Titel vorlesen, dass ich nicht falsch aufzähle. Das Einmaleins der neuen Führung, New Leadership auf den Punkt gebracht. Du willst auf jeden Fall, glaube ich, 10 Beispiele mitbringen, um nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen. Aber vielleicht nochmal so ein bisschen in deinen Worten. Warum sollte man sich noch ein Ticket für die Tools for Agile Teams holen, um deinen Vortrag zu hören?
Ich finde, man sollte sich generell ein Ticket holen, weil die Konferenz einfach geil ist. Also wirklich, so, ich war die letzten Jahre immer dabei, ich finde es immer cool. Ich habe ja schon so ein bisschen ins Programm reingestört, was drin ist. Ich finde, da sind immer sau viele coole Themen dabei. Und was ich vor allem mag, ist halt der Austausch die ganze Zeit. Mhm. So, also ja, man nimmt über die Keynote sehr viel mit, finde aber gerade danach, wenn es um die Fragen in der Keynote geht oder danach nochmal da dran zu sitzen und diskutieren, das finde ich immer super cool. Also kurze Werbung an sich für die Tools for Agile Teams, dass die richtig stark finde. Und für meine Keynote, ganz ehrlich, wenn ihr Bock habt, kommt vorbei, und wenn nicht, nicht so, gell? Ich bin da authentisch, wenn es euch interessiert, kommt gerne vorbei. Worum geht's? 1x1, und kleines 1x1 ist 10, gell? Haben wir alle in der Grundschule noch gelernt. Und ich will einfach New Leadership wirklich nochmal auf den Punkt bringen und sagen, okay, mal diesen ganzen Gebabbel, Bullshit-Bingo und Säue, die durchs Dorf getrieben werden, irgendwie so ein bisschen wegnehmen und einfach sagen, aus meiner Perspektive, das ist New Leadership, das sind die 10 Kernpunkte und so funktioniert's und so könnt ihr sie in Teilen auch leben. Also es wird keine komplette Roadmap sein, das funktioniert in der Zeit nicht, dafür ist das Thema komplex, aber einfach, sage ich mal, so ein bisschen eine Meinung reinzubringen, sagen, das ist es aus meiner Perspektive und so kann es für dich aussehen, so kannst du damit starten, damit ihr einfach so ein bisschen Struktur nochmal habt, damit ihr einfach so eine Art Leitpfosten oder Richtung habt, wo ihr sagt, okay, daran kann ich mich orientieren und dann adaptiert das so, dass es für euch passt. Und dafür sind ja auch die Gespräche danach einfach da.
Definitiv. Wir haben ja auch, dadurch, dass du am Donnerstag schon dran bist, auf Freitag noch Zeit, da viel mit dem Christian zu sprechen und auch an dem Nachmittag bei viel Kaffee, Kuchen auf jeden Fall zu diskutieren oder auf der Dachterrasse. Im November vielleicht ein bisschen schwierig, aber vielleicht kann man sich ein bisschen mit einer Jacke draußen auf die Dachterrasse stellen. Ja, vielleicht bieten wir Glühwein an. Ja, das ist auch eine Option. Der
Weihnachtsmann, also wir wollen hier nicht zu Alkohol verleiten.
Gibt ja auch Traubensaft. Und
ja.
Genau, aber da geht es auf jeden Fall nochmal viel, viel tiefer rein in dem Thema. Wenn euch das interessiert und ihr jetzt hier in dem Podcast noch gar nicht genug mitgenommen habt und sagt so, jetzt bin ich angefixt, jetzt will ich in diese Richtung gehen, dann kann ich euch auf jeden Fall nur die Tools for Agile Teams Konferenz dieses Jahr empfehlen. Wir haben noch ganz, ganz viele andere Themen. Ich habe ja auch einen Track mit Modern Work, wo wir auch über alle möglichen Facetten sprechen werden. Über den Menschen, wir werden über Software sprechen, wir werden über Arbeitsformen auch sprechen. Wir werden auch vor allem darüber sprechen, wie man Transformationen starten kann. Und da geht es gar nicht nur darum, in eine New Leadership Transformation reinzukommen, sondern in wirklich diese großen Transformationen, also wie ich die ganze Organisation verändern kann. Also wie ich dann auch eben eine Meetingkultur verändern kann. Wie kann ich vielleicht Richtung kollegialer Führung gehen? Wie kann ich vielleicht eine hierarchiefreie Organisation dann auch schaffen? Da freue ich mich sehr drauf. Es sind insgesamt 8 Stück pro Track plus die 2 Keynotes. Also ich glaube, 6 Tracks haben wir insgesamt plus die 2 Keynotes. Also wird eine Menge vor Ort sein. Yep. Und 200 Leute hier auf jeden Fall vor Ort, die sich mit euch austauschen wollen. Und noch so über 1000 Leute remote dazu. Also gibt auf jeden Fall eine Menge Leute, mit denen man sich vernetzen kann und zu dem Thema austauschen kann. Christian, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich habe selber eine Menge mitgenommen. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Das Thema New Leadership ist so wichtig. Es ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Hebel, wie Organisationen sich verändern können. Das ist etwas, vielleicht nicht, womit man unbedingt als Erste starten sollte, aber wenn man damit auf jeden Fall als Erste startet, macht man definitiv nichts falsch, um die Organisation zu verändern, um einfach auch einen neuen Drive wieder reinzukriegen, um auch andere Themen ergeben sich teilweise auch automatisch dadurch. Wenn ich ein sauberes Führungsverständnis habe, eine saubere Führungskultur auch habe, dann sind Teams auch einfach besser aligned und können auch andere Themen dadurch auch viel leichter lösen, die so vorher prozessual sehr, sehr schwierig lösbar waren. Und wenn ihr Lust habt, mit dem Christian darüber nochmal im Detail zu reden, seine Kontaktdaten verlinke ich unten in den Shownotes, dann könnt ihr ihn einfach auf LinkedIn mal direkt ansprechen. Und wenn ihr sagt, ihr wollt auch mal mit Lego einen Workshop bei ihm machen, dann könnt ihr ihn auf jeden Fall mal ansprechen. Ist sehr, sehr interessant. Aber auch da, ich glaube, ihr kommt bei der Tools for Agile Teams, glaube ich, am 20. noch vorbei, macht einen kleinen Lego Serious Play Workshop. Ja. Also auch dafür lohnt es sich dann, bei der Tools einmal dabei zu sein. Christian, danke schön, dass du dabei warst und cool. Die Schlussworte gehören noch dir.
Okay, super. Ich danke dir auch für die Einladung. Ich finde es ein super spannendes Thema, wo einfach auch viel Entwicklung gerade noch drin ist. Und für mich persönlich, Leadership ist wirklich der größte Hebel für erfolgreiche Unternehmen. Und deswegen müssen wir einfach daran arbeiten, denn dann haben wir auch erfolgreiche Unternehmen, um es ganz simpel zu sagen. In diesem Sinne, ciao, ciao.
Tschüss.